Liebe Leute, die gruselige Zeit des Jahres bricht wieder an und da möchte ich euch auf neuen Content auf Paramount Plus hinweisen, die für eingefleischte Horrorfans so einiges im Petto haben. Denn neben den ersten beiden Terrifier-Teilen kommt jetzt auch der natürlich ungeschnittene dritte Teil der Reihe dazu. Außerdem kommen noch die Schocker Wishes und Alma und der Wolf neu ins Programm, wie auch der Thriller Mads. Zusätzlich gibt es noch weitere Horror-Klassiker, die man nicht verpassen sollte oder mal wieder auffrischen könnte, wie A Quiet Place, Smile, Event Horizon, The Ring und alle Staffeln der genialen Serie From. Ich danke Paramount Plus erneut für die Kooperation und jetzt viel Spaß mit der Folge. Okay, auf geht's.
Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute gehen wir wieder mal zurück ins französische Terrorkino, wie es ja so schön heißt. 4 Jahre ist es mittlerweile her, also da war der Podcast noch nicht so alt, da habe ich mit Frank über Inside gesprochen. Allerdings nicht auf eine Art, wie der Film es verdient hat. Deswegen liegt es doch nah, auch hier sich mal an ein Remaster zu machen. Und diesmal spreche ich wieder einmal mit Bent.
Hallo Alex.
Freut mich, dass du wieder mit dabei bist.
Mich auch, inzwischen ja auch schon längst im zweistelligen Bereich. Ich habe gerade mal auf den Tag geschaut. Wir haben jetzt ja heute tatsächlich Sonntag, den 12. Richtig? Freitag, der 13. wäre besser gewesen, weil das jetzt meine insgesamt 13. Folge mit dir ist.
Oh, wow.
Eine Folge hatten wir ja schon vor ein paar Monaten aufgenommen. Die ist aber noch nicht draußen.
Ja, das ist richtig. Die habe ich noch liegen. Das stimmt. Aber Wahnsinn. Dann bist du ja wirklich, gehörst du ja echt zum absolut alten Eisen. Das freut mich auf jeden Fall sehr, dass du halt immer wieder gerne zurückkommst. Und du hast vorgeschlagen, mit mir hier jetzt doch heute mal oder in dieser Aufnahme hier über Inside zu sprechen als Remaster. Und das fand ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Der Film, der ist schon länger bei mir im Hinterkopf, dass man da nochmal eine genauere Besprechung macht, wie das jetzt hier schon seit Jahren der Fall ist. Aber es gibt halt immer noch so ein paar Titel. Aber ich glaube, mittlerweile ist es, glaube ich, auch vorbei. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass mittlerweile dann doch die ganzen Filme von früher, die nicht so ausgiebig besprochen wurden, wie das jetzt der Fall ist, gehen jetzt mittlerweile, glaube ich, aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn da noch die eine Folge ist oder die andere, wo ihr meint, ja, das war damals jetzt nicht ganz so top besprochen wie heute, dann soll man mir gerne Bescheid geben und dann sagen, hier diesen Film müsste man vielleicht doch nochmal anders besprechen, so wie wir es heute alle kennen. Freue mich auf jeden Fall, dass das jetzt heute klappt und wir hier an diesem Sonntagvormittag sogar, also es ist ja gerade mal 11:30 hier jetzt sitzen und über diesen doch wirklich absolut geistesgestörten Film sprechen. Bevor ich meine Meinung dazu mitteile, würde ich erstmal gerne deine Meinung hören. Was ist denn so Inside für dich? Warum wolltest du den gerne besprechen neu und wie gefällt er dir denn so? Lass mal hören.
Also erstmal vielleicht, wie ich generell zu dem Film gekommen bin, wie zu einigen anderen Horrortiteln. Ich habe irgendwann mal auf YouTube wieder Filmlisten angeschaut von wegen irgendwie brutalste, spannendste, fieseste Horrorfilme und in irgendeiner dieser Listen war der dann drin. Dann hat der Video-Creator darüber erzählt und dachte mir, ja, das hört sich doch ganz interessant an, kenne ich nicht. Und dann habe ich mir den irgendwann mal online angeschaut und hatte schon von dem, was ich vorher gehört habe, echt Respekt, weil das ja echt ziemlich übel gehen sein soll. Das hatte ich, glaube ich, sogar mit einer Freundin zusammen online geschaut. Also wir beide an verschiedenen Standorten ab, hatten das dann parallel uns angemacht. Also ich wurde im Sinne davon, dass das eben schockierend oder brutal sein soll, auf jeden Fall nicht enttäuscht. Das ist echt eine ziemliche Granate, dieser Film, den man definitiv nicht jeden ans Herz legen kann. Aber ich fand ihn damals hochspannend. Ist ja auch wieder einer von diesen Home-Invasion-Filmen. Dazu hatten wir auch schon bestimmt vor 1-2 Jahren, du weißt es besser als ich.
Richtig, richtig, ja stimmt.
Unser Special gemacht. Deswegen hatte mich das dann auch nochmal besonders gereizt. Und ja, war da eigentlich auch von Anfang bis Ende mit dabei. Und auch am Ende hat er mich auch geschockt zurückgelassen, weil man das so in der Form auch halt nicht allzu oft gesehen hat, wie das Ganze nachher ausgeht.
Ja, das ist richtig, ja. Ich habe diesen Film jetzt auch seit damals nicht mehr gesehen, also seit der Aufnahme von vor 4 Jahren. Und sage ganz ehrlich, dass ich den natürlich als gewalttätig in Erinnerung hatte, bis heute. Ich habe ihn ja heute erst geguckt und muss aber echt sagen, dass ich wirklich erschrocken war, wie hart der Film ist. Also ich wusste, er ist hart, aber ich habe vor einigen Wochen, das ist schon etwas länger her, eine Umfrage gemacht, wo man die 4 harten Franzosen mal ranken sollte nach dem Gewaltgrad. Da habe ich den Film auf Platz 4 gesetzt. Ich habe also Inside wirklich als, wenn wir jetzt von High Tension, Frontiers, Martyrs und Inside ausgehen, habe ich gesagt, okay, ich setze Inside auf Platz 4. Natürlich ist es immer noch ein harter Film, aber er ist für mich auf dem 4. Platz. Und jetzt, nachdem ich ihn heute gesehen habe, muss ich wirklich sagen, alter Schwede, das muss ich tatsächlich umändern. Der ist doch um einiges härter, als ich in Erinnerung hatte. Und ich bin auch eigentlich recht froh, dass ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, damit ich dieses Ranking ändern kann. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe keinen Schimmer, welcher denn jetzt der wenigst brutale Film von den 4 noch sein soll. Bin da völlig raus, ja. Ist halt wirklich gar nicht mal so leicht. Jedenfalls ist das schon wirklich ein harter Streifen. Und ich habe, bevor ich jetzt hier loslegen muss, muss ich mich selbst ständig nochmal bei dem Videothekar meines Vertrauens bedanken, der Teilnehmer Steffen hier, der mich jetzt schon ein paar Mal gerettet hat, der eine Riesensammlung hat und mir alles leiht, was ich dann brauche. Ich meine, mir war klar, dass ich Inside nicht uncut streamen werde, aber dass halt er gar nicht im Stream ist, das wusste ich jetzt nicht. Das hat mich ziemlich erschrocken, aber auch da hat er mir relativ schnell dann ausgeholfen, sodass ich den Film dann doch noch schauen konnte und ihn jetzt auch hier natürlich während der Aufnahme schauen kann. Also erneut vielen Dank an Steffen.
Das ist interessant. Also das ist auch eine Sache, die ich mir bei dir immer denke. Du musst ja alle Filme, die du besprichst, halt Zugriff drauf haben, sie natürlich sehen. Meistens geht's ja über Streaming. Jetzt in dem Fall ging's jetzt nicht. Das hätte ich mir eigentlich auch vorher denken können, dass du den halt nicht uncut kriegst. Dazu habe ich mal wieder eine sehr schöne Anekdote. Ist ja inzwischen ein Running Gag schon längst hier, dass ich ja immer auf dem Flohmarkt unterwegs bin und da dann ab und zu mal das ein oder andere abgreife. Und es war jetzt tatsächlich so, dass ich, es ist bestimmt auch schon 1 oder 2 Jahre her, einmal in Schleswig auf dem Flohmarkt war. Das war so ein Draußenflohmarkt zur Sommerzeit. Bin da wieder die Stände eben abgelaufen. Ich gucke da ja generell meistens oder eigentlich fast immer nach DVDs, Blu-Rays. Inzwischen nicht mal mehr unbedingt so viel DVDs, sondern wirklich Blu-Rays, weil ich jetzt ja auch allein wohne und da noch einen entsprechenden Fernseher, Blu-Ray oder sogar einen 4K-UHD-Player habe. Und dann war ich eben auf diesem Flohmarkt und gehe dann da eben durch, schaue durch. Und dann liegt da doch tatsächlich bei den DVDs Inside. Und oben drüber steht auch fett drauf, Uncut. Dachte auch, nee, ich schaue nicht richtig, was zur Hölle? Das gibt's nicht. Das habe ich ja noch nie gesehen. Und nee, habe ich da mit einem Verkäufer geredet. Und ich glaube, ja, ein paar Euro habe ich schon abgedrückt. Ich weiß nicht, 8, 9 oder 10 Euro. Aber das war es mir dann tatsächlich wert. Den habe ich mir dann da mitgenommen. Und auch nochmal später online nachgeguckt. Ist das wirklich die ungeschnittene Version? Laut den Infos, die ich da hatte, ja, das ist sie. Und ja, die habe ich mir dann jetzt auch am Donnerstag hier in PC, der hat ja auch noch ein DVD-Laufwerk reingeschoben und den dann hier auch gesehen.
Ja, und der war auch tatsächlich uncut.
Genau, der läuft ja ungeschnitten, steht ja zumindest auch drauf, 79 Minuten, der ist ja echt nicht lang.
Der stimmt.
Genau, da gibt's ja auch noch geschnittene Versionen, dazu habe ich nachher oder gleich noch ein paar Fakten, habe ich mir tatsächlich rausgesucht, die ich da zum Besten geben kann.
Okay, bin ich gespannt drauf. Ja, es ist natürlich auch gar kein Wunder, dass ich den Film nicht im Stream gefunden habe, da selbst die gekürzte Fassung indiziert ist. Die ungekürzte Version wurde direkt 2008 indiziert. Ja, und dann hat man gesagt, gut, dann tut man eben eine gekürzte Version veröffentlichen. Die hat dann eine FSK 18 Freigabe bekommen, hat dann allerdings, also war eine leicht gekürzte Version, also von 2 Minuten habe ich gehört, aber auch diese Version ist dann 2009 beschlagnahmt worden. Also das ist schon hart, ne? Man muss natürlich bedenken, natürlich ist der Film nicht ohne, aber wenn man das mit heutigen Standards vergleicht, was wir alles schon gesehen haben, alleine Terrifier und natürlich alle 3 Teile und The Sadness ist ja auch immer so ein Beispiel, finde ich, dann ist das mittlerweile ein bisschen arg überzogen, ne, dem jetzt wirklich selbst in der gekürzten Fassung noch zu beschlagnahmen. Also das ist dann schon Quatsch. Aber nichtsdestotrotz ist der Film natürlich hart, ne?
Genau, und da, wo du es gerade schon angesprochen hast, dann kann ich da eigentlich ja ganz gut anknüpfen, genau. mit den Sachen. Ich hatte mal geschaut, das war damals tatsächlich so, wollte, als der Verleih den im Kino bringen wollte, haben sie das am Ende doch gestrichen und den Film direkt auf DVD veröffentlicht, weil sie Angst hatten, dass sie dafür keine Kinofreigabe von der FSK bekommen und sie wollten, wenn dann den Film ungeschnitten zeigen, aber das haben sie es dann nicht übers Herz gebracht, also den konnte man da tatsächlich dann gar nicht sehen. Dann war es aber so, also ging weiter, dass es in den USA wurde der dann aber auch ungekürzt veröffentlicht, was eigentlich, wenn man so über nachdenkt, jetzt nicht so überraschend ist, weil die haben mit Gewalt ja kein Problem. Da sind Schimpfwörter und Nacktheit und Sexualität ja viel schlimmer. Das wissen wir ja, was wiederum bei uns dann jetzt nicht so ein Problem ist. Der lief dann hierzulande mal im Rahmen von so einem Fantasy-Filmfest, da irgendwie Originalfassung mit englischen Untertiteln. Dafür gibt es dann anscheinend womöglich wieder Spezialregelungen oder da ist das mit der FSK nicht relevant. Keine Ahnung. Also alle, die damals da waren, 2007 oder 8, können sich glücklich schätzen, das dann da gesehen zu haben. Und dann wurde ja die ungeschnittene Version auch später gar nicht eben in Deutschland veröffentlicht, sondern nur über den österreichischen Markt. Da ist das ja, oder ich glaube, die haben da ja gar keinen FSK. Ich weiß gar nicht genau, wie da das System ist, aber wenn du auf irgendwelche fiese Filmchen in Deutschland keinen Zugriff hast, dann kann man, glaube ich, immer gut den Weg über Österreich gehen.
Das ist wahr. Natürlich ist logischerweise, und das ist ja völlig klar, das wissen wir ja alle mittlerweile, dass Österreich den Film problemlos ungeschnitten im Verkauf hatte oder hat, was auch immer. Läuft da auch direkt nach dem Sandmännchen im Fernsehen. Okay, gut, das war ein Spaß. Das jetzt wahrscheinlich dann wohl nicht, aber Österreich ist dann natürlich sehr viel schmerzbefreiter, ne, was angeht. Viele Grüße nach Österreich an alle, die jetzt zuhören. Redet mal bitte mit der deutschen FSK. Die sollen sich das mal abgucken von euch. Gut, okay, also kommen wir zu Inside von 2007. Und wie schon gerade gesagt, gehört er ja zu der französischen Terrorwelle, neben den anderen drei gerade schon erwähnten Thrillern. Es gibt ja auch ein Remake von Inside. Hast du das mal gesehen? Ich glaube von 2016.
Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe mir vorher nur einmal das Cover nochmal angesehen. Das Cover ist ja auch irgendwie ganz anders als das von dem Film, den wir jetzt haben. Also uns ist es ja wirklich so, signalisiert ja auch, sag ich mal, so richtig Terror. Also es gibt, glaube ich, mehrere Versionen. Ich habe jetzt hier das liegen, wo die böse Frau, die Fremde, wie wir auch sie nachher immer nennen wollen, oben ist, so in so einem dunklen Blau und das Messer in der Hand halt so blutverschmiert. Und unten sieht man hier unsere Protagonisten, die Sarah heißt sie ja, meine ich.
Sarah,
So in
genau,
Rot,
Sarah.
genau, auch schon verwundet, also schon ziemlich übel. Und ich glaube, bei dem Remake ist es so, das Cover, das sieht eher so aus wie von einem Insidious-Film, wo dann die eine Frau schläft und im Hintergrund ist dann die andere. Und das ist dann irgendwie so in einem dunklen Blauton oder so. Also es wirkt eher so ein bisschen wie ein Geisterfilm fast.
Ja,
Das ist ein
ja.
bisschen seltsam.
Ja, das stimmt. Also das amerikanische Remake habe ich mir mal angeschaut und überhaupt nichts erwartet. Ich sage es ganz ehrlich. Ich bin nicht. Also ich bin nicht wahnsinnig gewesen vor Begeisterung, als ich den Film geguckt habe, aber dennoch habe ich ihn bis zum Ende weitergeschaut und doch schauen können. Also er war jetzt nicht so eine unfassbare Katastrophe wie das Remake zu Matthäus, das ja alleine schon wegen der grottigsten deutschen Synchro ever wirklich einen Preis verdient hätte. Also ich habe ja mal bei Insta ein Video gemacht zu der Synchro. Zu Matthäus. So etwas Beschissenes hatte ich wirklich noch nicht gehört. Ich glaube, es ist wirklich auf Platz 1 der beschissensten Synchro-Arbeiten, die ich jemals gehört habe. Und der Film war aber auch nur auf Deutsch zu gucken. Deswegen konnte man nicht sagen, man schaut ihn auf Englisch. Aber auch sowohl im Matthäus Remake als auch hier im Inside Remake ist es so, dass das Ende natürlich verändert wurde. Es wurde, wie auch jetzt beim Remake zu Speak No Evil, ein typisches Hollywood-Ende reingemacht. Böse Buben oder böse Frauen kriegen aufs Maul. Und natürlich ist unsere Hauptdarstellerin gerettet. Und das macht natürlich nur Amerika. Das ist ganz klar, das Thema, da reden wir uns ja den Mund fusselig drüber. Aber trotzdem war das Inside Remake sehr gut, also gut zu schauen. Und Rachel Nichols, die hier die Hauptdarstellerin spielt, ist übrigens auch eine echt tolle Frau. Die sehe ich sehr, sehr gerne. Und alleine deswegen konnte ich dem Film natürlich auch dann doch mehr abgewinnen, wahrscheinlich. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal reinzugucken, nur um mal den Vergleich zu sehen, ne? Weil der natürlich auch technisch schon gut gemacht ist. Abgesehen, na, was heißt abgesehen? Das Ende ist auch gut gemacht, aber wir haben halt nicht dieses harte Ende, sondern Hollywood-Ende. Da muss man sich natürlich drauf einlassen dann. Okay, aber.
Ja, wo du das gerade angesprochen hast, Thema Remake, da jetzt einmal die Frage an dich. Du hast es gerade schon erwähnt mit den veränderten Enden. Also, oder anders, wenn es jetzt ein Remake von einem Film gibt und das Ende, wie jetzt bei unseren Beispielen, die du gerade genannt hast, verändert wird, Findest du das dann grundsätzlich blöd oder schlecht? Weil ich denke mir mal bei einem Remake, klar, es basiert auf einem anderen Film, aber es muss ja nicht alles eins zu eins übernommen werden. Also es kann ja auch ändern. Ja, also generell, wie stehst du dazu? Das würde mich jetzt gerade nochmal interessieren.
Also wenn man ein Remake macht, dann finde ich, müsste es ja der gleiche Film sein. Also ich verstehe jetzt, ja, wenn das jetzt ein amerikanischer Film ist, der aber 30 Jahre alt ist und man macht jetzt einen neuen Film, dann finde ich das okay, aber dann muss aber auch dem Original treu geblieben werden. Und wenn man halt sagt, man macht ein Remake, aber zieht dann den Schwanz ein, wenn es um das krasse Ende geht, dann finde ich das letzten Endes einfach nicht in Ordnung, weil dann wird ja die Geschichte verändert. Es sollte genau das Gleiche erzählt werden. Natürlich mit heutigen Effekten, mit anderen Schauspielern, mit alles besser, technisch, was auch immer. Aber man sollte dem Original doch treu bleiben. Sonst ist es kein Remake mehr. Das ist eine neue Interpretation dann. Guck mal, das Remake von Evil Dead von 2013 ist ja auch eigentlich kein Remake. Das ist ja auch eine neue Interpretation. Das ist dann okay, weil das hier eine andere Geschichte erzählt. Aber stell dir vor, es wäre wirklich ein 1 zu 1 Remake gewesen. Und anstatt halt Ash ist es dann aber jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie sein Freund heißt im Film, ist aber er derjenige, der am Ende dann praktisch die Ash-Rolle übernimmt. Was meinst du, wie die Leute kotzen würden? Die würden doch sagen, es kann doch nicht wahr sein. Wieso ist denn jetzt auf einmal der andere Typ hier die Hauptperson und Ash wird gekillt?
Ja.
Da würden doch alle motzen. Und das ist halt hier so ähnlich, finde ich. Ne?
Ja, tatsächlich, wo du das gerade sagst, da fällt mir jetzt auch ein Beispiel, wo das ja in gewisser Weise gemacht wurde, Friedhof der Kuscheltiere. Da im Remake war es ja so, dass ja nicht hier der kleine Junge überfahren wurde, sondern seine Schwester.
Ganz genau.
Und ich weiß jetzt nicht, wie du das fandest oder als ich selbst, ich fand es interessant. Also ich habe das Remake nur einmal gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht schaue ich mir das irgendwann nochmal an. War ein interessanter Ansatz. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass ich das jetzt besser oder schlechter fand. Ich war einfach nur überrascht, als ich das gesehen habe.
Ja, ich habe das so ein bisschen auch dann, obwohl, also weißt du, die Amis, wie gesagt, die wollen halt einfach in gewissen Dingen nicht so, das mögen die halt nicht. Also Kinder, Tiere sterben, das finden sie nicht so toll. Und bitte böse Enden auch. Und jetzt hat natürlich das die erste Vorlage von Friedhof der Kuscheltiere gemacht, weil es ja auch so normal im Buch steht. Aber dann im Remake zu sagen, wir nehmen lieber das Kind, das ein paar Jahre älter ist, das ist uns sicherer. Das ist doch absolut scheiße. Da ziehen sie sich doch den Schwanz ein. Das ist doch völlig offensichtlich, dass es nicht der kleine Junge sein darf in der heutigen Zeit. Aber das ist halt nun mal nicht der Buchvorlage gerecht. Und auch nicht dem alten Film gerecht. Und finde ich, deswegen ist dieser Film, und ich war so enttäuscht, nachdem ja wirklich diese Mega-S-Remake kam, was ja nun wirklich unfassbar atmosphärisch ist, kommen die dann mit einem Friedhof der Kuscheltiere-Remake. Und ich habe mehrfach mittlerweile das Buch gelesen und gehört als Hörbuch. Und finde das wirklich genial, das Buch. Das ist mein Lieblingsbuch von King. Und auch das Einzige, das ich gelesen habe. Und muss echt sagen, das kann doch da nicht wahr sein, dass dann, anstatt dann jetzt wirklich genau so ein geiles Remake hinzuhauen, wie die das mit S gemacht haben, kommen sie dann tatsächlich mit so einem Weichspül-Remake von Kuscheltiere.
Ja, okay. Nee, also kann ich auch verstehen. Ich sehe es dann, glaube ich, nicht ganz so eng, aber gut, das ist ja auch mal bei jedem anders. Aber gut, jetzt sind wir beim Original, das ist ja das Schöne. Also jetzt
das haben ist
wir
das genau
volle Programm.
So genau. Das volle Programm, das ist wahr. Und der Film, der beginnt ja mit der ersten Szene, die uns ja direkt schon sagt, wo es hier lang geht. Und zwar ein schwerer Autounfall ist passiert. Zwei Autos haben sind frontal zusammengestoßen. Die Windschutzscheibe unserer Hauptdarstellerin Sarah ist völlig kaputt. Und sie scheint frontal mit dem Gesicht gegen die Scheibe zu sein, obwohl sie angeschnallt ist oder gegen das Lenkrad. Wenn man mal ganz ehrlich ist, glaube ich, sind die Verletzungen, die beiden haben, für den Unfall ein bisschen überzogen. Ne? Weil sie und ihr Mann sind ja wirklich hoffnungslos verletzt und extrem blutig, obwohl sie aber beide angeschnallt sind. Also ich weiß nicht, womit und woran die sich denn jetzt verletzt haben, wenn man bedenkt, dass halt auch an ihrer Scheibe nebendran kein Tropfen Blut ist. Also man kann doch nicht sagen, sie ist nach rechts, also nach links gegen die Scheibe gedonnert. Ist jetzt pingelig von mir wieder, aber ich finde, dass sie hier, wenn man bedenkt, dass das halt nur in Anführungsstrichen ein Auffahrunfall war gegen das vordere Teil des Autos, finde ich die Verletzungen zu überzogen.
Also erstmal das mit der Scheibe, das ist wieder sowas, das mir nicht aufgefallen ist, da bist du ja der Spezialist, aber was mir schon aufgefallen ist, auch als ich das gesehen habe, eben so stark wie sie bluten, dafür wirkt das jetzt etwas over the top, weil
ja,
das Auto
genau.
ist ja nicht völlig zerquetscht oder wurde eine Müllpresse oder irgendwie sowas geworfen. Also da fragt man sich schon, was war da los? Oder ist wer vorbeigekommen mit roten Farbeimer und hat ihn noch überschüttet, wäre ja auch eine Möglichkeit. Mhm.
Ja, genau.
Naja, vielleicht nicht.
Nee. Gut, sie wollten aber hier schon uns direkt auf die Fresse hauen. Ne? Also das, und das haben sie auch geschafft und war ziemlich überrascht auch, aber ist halt gut gemacht. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie, will mich jetzt nicht beschweren, aber mir ist halt nur aufgefallen, dass ich nicht weiß, wo diese Verletzungen herkommen sollen oder dieses viele Blut. Aber gut, jedenfalls ist es so, dass wir halt sehen, sie ist natürlich völlig apathisch und guckt zu ihrem Mann, der halt auch nur blutet und da wird uns recht schnell klar, dass der das wohl nicht überlebt hat. Wenn du bedenkst, dass er ja vom Impact her weiter weg sitzt als seine Frau, weil das Auto ja rechts kam, also wenn du von oben drauf guckst, hätte ihr Mann das ja eher überleben müssen als sie. Ne? Also, sorry, jetzt bin ich wieder richtig im Pinzchen-Pengel-Modus hier.
Schon.
Aber gut, ich sag nix. Es ist halt so, dass schwerer Unfall und ihr Mann ist gestorben und wir haben dann einen Schnitt 4 Monate später, es ist noch kein Wort gesagt worden, sie ist jetzt hochschwanger natürlich und das war sie ja auch natürlich schon währenddessen, 4 Monate sind rum, jetzt ist sie natürlich fast vor der Geburt, ne?
Ja, ich würde noch mal kurz einhaken. Also ich glaube, ein Wort hat er tatsächlich gesagt, einfach nur, ich glaube, Mathieu, also wie der Mann heißt, das wissen wir tatsächlich, weil ich auch überrascht, das ist ja genau, ja auch sonst bei Charakteren, die direkt ins Gras beißen, sage ich mal, auch nicht selbstverständlich, dass die einen Namen bekommen. Das war eigentlich ganz gut. Und was wir über den Film ja auch immer wieder haben, das war, glaube ich, tatsächlich noch sogar bevor jetzt der Autounfall gezeigt wurde, dass wir ein CGI-Baby gesehen haben. Also das ist ja das Kind,
ja,
was sie in sich trägt. Das sieht übrigens jetzt nicht wirklich gut aus. Also das ist wahrscheinlich für die Zeit, ich weiß nicht, also da war von...
Und für das Budget halt auch.
Ne? Ja, also das wird ja zwischendurch im Film ja immer wieder mal gezeigt in einigen Szenen. Mhm. Also der Einsatz finde ich manchmal auch ganz cool, nur eben getrickst sieht es jetzt nicht so gut aus. Und dann hatten wir ja auch noch, bevor jetzt das 4 Monate später kommt, den Vorspann. Also ich muss sagen, als ich den gesehen habe, den fand ich sehr atmosphärisch. Also
super, ist ja, ja,
so eine düstere oder eigentlich eine ruhige, aber etwas düstere, melancholische Melodie. Und auch, was da in diesem Vorspann gezeigt wird. Also ich habe das für mich jetzt so gesehen, als wie Blut, was von der Scheibe läuft und weggewaschen wird und irgendwie was so schwimmt. Dann hat man da, glaube ich, einmal kurz sogar noch Eingeweide mit Händen gesehen. Und dann, glaube ich, zuletzt noch einen Ultraschall.
Also, du, da hast du absolut recht. Gut, dass du das ansprichst. Das ist mir heute Morgen, als ich das angemacht habe, auf dem Tablet habe ich es geschaut, auch sehr positiv aufgefallen. Also die Musik, die ja dann direkt übergeht, ne, von diesem Unfall in dieses rote Bild und dann die Schrift, wie die so reinkommt und wieder rausgeht, das ist wirklich richtig gut gewesen. Das hat mir auch sehr gefallen. Und auch, also auch, gerade auch die Musik mit diesen Bildern. Hier ist alles richtig gemacht worden, muss ich echt sagen. Hat mich wirklich sehr, sehr angesprochen auch.
Ja, finde ich auch spannend, wenn man belegt, dass das jetzt so ein ruhiger Vorspann war, zwar auch blutig, aber dass das, was nachher kommt, das auch, sag ich mal, ziemlich Kontrast dazu steht, weil das nachher richtig, ja, was hatte eigentlich mal gehört, irgendwann, dass das eine zur Splatter-Granate wird, den Begriff hatte ich irgendwann mal gehört. Und jetzt ein komplettes Gegenteil jetzt, wenn wir jetzt nur mal auf den Vorspann angehen, was mir gerade einfällt, ist der von Malignant, den habe ich mir auch vor ein paar Wochen mal wieder angesehen, da ist der... Das ist ja wirklich so, als wärst du so ein Action-Videospiel fast, wenn du da dir den Vorspann ansiehst.
Okay, ja, ich habe Malignant auch schon lange nicht gesehen und den würde ich mir gerne mal wieder angucken. Gut, dass du ihn ansprichst, weil ich den Film und auch die Folge dazu, die ich damals mit Nico aufgenommen habe, unbedingt mal wieder sehen und hören möchte. Ich höre mir auch teilweise in letzter Zeit ältere Folgen gerne nochmal selbst an. Malignant ist auf jeden Fall eine von den Folgen, die ich mir mal wieder anschauen möchte. Und auch den Film sowieso natürlich. Das wird mal wieder
ja
Zeit.
Ja, also wenn du dir da den Vorspann anschaust, dann wirst du wach, wenn du es vorher nicht warst. Hier ist es das Gegenteil, hier könntest du vielleicht sogar noch eher einschlafen, weil es so ruhig ist. Aber
das stimmt, das stimmt, ja. Kommen wir zur nächsten Szene. Sie ist jetzt im Krankenhaus und bekommt ja dann einen Ultraschall gemacht. Und wir sehen, dass sie einen Narben im Gesicht hat, ne, von ihrem Unfall natürlich. Und sie ist halt wirklich eine leere Hülle. Ne? Also das kann man halt anders nicht sagen, man merkt, das ist halt auch wirklich, wirklich schlimm, also es ist furchtbare Vorstellung, also sie bekommt jetzt praktisch ein Kind, worauf sie sich natürlich freuen muss, gleichzeitig ist sie aber auch immer noch am Trauern, um ihren Mann, das ist ja jetzt erst 4 Monate her, also auf der einen Seite wirklich große Freude, aber auf der anderen Seite auch große Trauer. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar noch schlimmer wird, also mit der Trauer, wenn das Kind da ist. Also es ist so meine Einstellung dazu, weil man natürlich dann, wenn man das Kind dann erstmal da ist, natürlich dann ja auch eigentlich will, dass einem der Mann dann begleitet dabei. Also das ist jetzt so, wie ich mir das jetzt vorstellen würde. Vielleicht sagen auch andere, gerade wenn das Kind da ist, kommt man besser damit klar. Weiß nicht, wie würdest du das sehen?
Das ist echt eine schwierige Frage.
Denke ich auch, ja. Es kommt
wirklich auf den Typ Frau an, sag ich mal, vom Charakter, wie die aufgebaut ist. Also sie jetzt im Film, ich glaube, sie würde ich vielleicht sogar so einschätzen, dass es ihr danach ein bisschen besser geht, weil gerade ist alles scheiße und, sag ich mal, das, was der Doktor zu ihr sagt, sie nimmt das zwar alles zur Kenntnis, aber antwortet nicht mal so wirklich, also gerade ist alles scheiße und dann ist ja auch noch Weihnachten, das ist ja auch noch, das kommt ja auch noch dazu. Deswegen, man könnte, wenn ich so überlege, den Film ja auch als Art Weihnachtsfilm deklarieren, so ähnlich wie Stirb langsam.
Ja, genau. Nur mit dem Weihnachten funktioniert das hinten und vorne nicht, weil wir nämlich sie gleich im Park sehen und alle Bäume grün sind und Gras. Also es ist natürlich definitiv keine Weihnachtszeit hier. Das ist ja nicht Winter und das ist natürlich eindeutiger Fehler. Ich habe das erst vorhin gelesen und dachte mir noch so, ach, natürlich, das macht ja auch Sinn, dass ich so mehrfach über so verwundert war, warum die über Weihnachten reden und frohes Fest wünschen. Wieso bin ich da immer wieder überrascht? Und jetzt ist mir natürlich auch völlig klar, weil es halt einfach definitiv nicht im Winter gedreht wurde, die Außenszenen.
Stimmt, das ist, ich würde sagen, auch wieder sowas, woran ich überhaupt nicht gedacht habe. Wahrscheinlich habe ich das eher so unterbewusst ein bisschen als Art Rückblick registriert, was es natürlich nicht ist, das ist einem auch klar, aber das ist schon, wenn man so überlegt, doch eigentlich ein grober
Schnitzer, ja.
Ja.
Genau. Jedenfalls ist es so, dass sie ja dann auch abgeholt wird von einer Frau. Ich habe keinen Schimmer, wer die ist. Die wird auch überhaupt nicht irgendwie an uns vorgestellt. Die möchte halt mit ihr gerne Zeit verbringen, möchte ihr beistehen. Es soll ja das Kind auch morgen geholt werden, ne? Also sie soll ja morgen kommen, dann wird die Geburt eingeleitet. Diese Frau, Freundin, was auch immer, möchte ihr eigentlich beistehen, aber sie sagt, sie möchte allein sein, tut mir leid und geht dann auch. Gut, naja, lässt sie sich stehen und dann ist sie dann später im Park und fotografiert halt ein Kind mit ihren Eltern und das ist natürlich auch für sie wie so ein Arschtritt, weil auf der einen Seite, wie gesagt, bald hat sie ja auch ein Kind, mit dem sie dann im Park unterwegs sein kann, aber natürlich ohne den Vater und das ist halt auch wieder scheiße natürlich. Und dann kommt dann dieser Chefredakteur, so wird er vorgestellt, das ist wahrscheinlich also ihr Chef, sie ist vielleicht Reporterin oder arbeitet für Zeitung, was auch immer, und mit dem hat sie hier ja ein Gespräch jetzt im Park. Magst oder kannst du darauf ein bisschen eingehen?
Also ich glaube jetzt erst noch kurz zu der Szene davor, das war glaube ich einfach so eine Freundin von ihr, also wer genau, das wurde jetzt nicht erklärt, aber eigentlich eine, die sie eben schon kennt. Und ich glaube, da haben sie auch über den Chef jetzt, sage ich mal, geredet, den sie jetzt da auf der Parkwand ja trifft. Genau, nee, der telefoniert ja vorab, dann legt er auf und die halt unterhalten sich einmal über die Arbeit in der Redaktion, genau, als Reporterin, glaube ich, das müsste eigentlich ganz gut. Er nennt sie, finde ich auch mal gut, meine Schöne. Also man merkt, dass er wohl ihr sehr wohlgesonnen ist, also womöglich, dass er auch so ein bisschen mit ihr anbändelt oder so gegeneinander. Ich glaube, er sagt dann auch, dass er irgendwie am nächsten Tag um 7 Uhr bei ihr sein will, also um nachher für die Geburt um 7 da zu unterstützen.
Genau, also er will sie halt abholen und ins Krankenhaus bringen, ne? Er will sie da hinfahren. Ich muss eine Sache sagen, ich kann den Synchronsprecher nicht mehr hören.
Ich habe mir schon gedacht, als ich den Film gesehen habe, dachte ich, hatte noch in Erinnerung, dass er von ihm, das ist ja der Klaus-Dieter Klebscheiß, der gesprochen wird, und dachte ich mir, das war doch der, den Alex zu oft hört.
Habe ich das schon mal erwähnt?
Das hast du irgendwann schon mal erwähnt. Das kam mir gestern in den Sinn.
Ich kann dem seine geschwollene, hochnäsige Art zu sprechen nicht mehr ab. Ich habe neulich einen Trailer angemacht, irgendwo bei Amazon, dachte, guckst du dir mal den Trailer an. Und wenn ich den schon sprechen höre, in den ersten Sekunden und dann dieses, wie gesagt, geschwollene, hochnäsige Gequassel, was er dann also tontechnisch drauflegt, kann ich nicht mehr hören. Also wirklich, ich habe sofort ausgemacht.
Ich wollte gerade sagen, du hattest doch auch hier jetzt Weapons gesehen. Ist das richtig oder noch nicht?
Ja, da ist ja halt der Sprecher von Josh Brolin, das ist wahr, ja.
Ich wollte gerade sagen, dann sind Filme mit Josh Brolin für dich ja eine ziemliche Qual inzwischen.
Nein, kann man so nicht sagen. Also natürlich ist Weapons gut gewesen und auch die Synchro war auch in Ordnung. Und da kann ich jetzt auch nicht meckern. Das meckere ich jetzt nicht. Aber er ist halt er ist halt so extrem viel zu hören. Er ist mir so Überdruss einfach, ne, weil er spricht ja auch in den John Wick Filmen zum Beispiel den Hotel Manager, den spricht er, und den spricht er ja auch auf so eine hochnäsige Art und Weise, und dann hört man ihn aber genauso dann auch wiederum auf anderen Leuten. Er spricht zum Beispiel auch den Stephen Lang, glaube ich, ne? Stephen Lang in Avatar, ne? Oder auch in anderen Filmen spricht er ihn auch. Und er nervt mich. Also es ist wirklich die deutsche Sprecherstimme, die mich wirklich nervt.
Stimmt, der ist auch öfters ja nicht so, seine Varianz oder Breite ist, glaube ich, nicht so hoch, sag ich mal. Also wird ja öfters eben auf so harte Typen meistens besetzt, so hautaufmäßig. Jetzt in diesem Film tatsächlich nicht, aber...
Nein, hier nicht. Das ist halt auch schon ein alter Film. Ich glaube, das ging dann erst so richtig los. Natürlich will ich seine Arbeit nicht niedermachen. Also natürlich ist er super, super Sprecher. Aber mich nervt seine Stimme halt einfach momentan, weil er zu viel zu hören ist. Das ist so mal kurz, was ich noch mal kurz so anmerken wollte. Naja, gut. Jedenfalls in der nächsten Szene ist es so, dass er sie nach Hause fährt und sie kommt zu Hause an. Ist ein sehr kleines Wohngebiet, auch sehr heruntergekommen nicht, aber sehr einsames, kleines Wohngebiet, würde ich sagen. Und sie ist ja dann auch natürlich alleine zu Hause. Wir sehen natürlich auch den gemeinsamen Bilder, die sie dann gemacht hat von sich mit ihrem Mann, die sie übrigens auch selber entwickelt. Also sie hat sich ein eigenes Fotostudio eingebaut und arbeitet logischerweise ja auch mit Filmen dann, weil sie die ja dann natürlich nur so entwickeln kann. Das habe ich selber tatsächlich sogar auch mal gemacht. Ich war damals in der Schule in einem Fotolaborkurs und habe mir sehr gut gefallen. Und mein Vater hat mir dann mal einen Entwickler gekauft und die passenden Chemikalien dazu. Das war echt eine schöne Sache. Da habe ich dann meine eigenen Schwarz-Weiß-Bilder dann entwickelt unten im Keller. Allerdings habe ich nie ein Rotlicht gehabt. Deswegen war ich immer in absoluter Finsternis. Und das war scheiße.
Also war das immer bei dir ein bisschen mehr so mit Fühlen, wo ist jetzt gerade das
Bild? Ja, genau, wo ist was? Ja, weißt du, einfach nur eine rote LED-Lampe heutzutage, ne, das ist ja kein Problem, weißt du, die stellst du dir hin, aber das war damals halt einfach nicht denkbar. Ich spreche ja jetzt hier von 96, 97, würde ich sagen, und da musste man halt schon gucken, wo man dann halt jetzt eine rote Lampe herkriegt, ne? Naja, gut, aber jedenfalls, während sie sich diese Bilder anschaut, ist es so, dass sie dann sich dann irgendwann vorstellt, dass er da ist, und dann küsst er ihren Hals und dann fasst er auch ihren Bauch an von hinten so. Ja, und dann sehen wir plötzlich so knallhart den Schnitt, wie er gegen die Windschutzscheibe ballert. Da frage ich mich ernsthaft, wofür ist der Gurt gewesen? Ne? Weil er war angeschnallt. Ne? Also normalerweise sollte er die Windschutzscheibe nicht treffen, wenn er angeschnallt ist. Sie waren beide angeschnallt.
Ja, also als das kam, also das hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr in Erinnerung, dieser Flashback. Ich habe mich da kurz echt erschreckt, weil das so unerwartet kam.
Ja, da haben sie uns ziemlich erschrocken. Das muss ich zugeben.
Ja.
Und ich halte das jetzt auch nicht für einen billigen Jumpscare, ne? Weil natürlich stellt sie sich vor, aber sie stellt sich halt genauso gut vor, was halt passiert ist. Also es ist halt einfach die Erinnerung an den Unfall in dem Moment. Also es ist jetzt kein, natürlich ist das ein Jumpscare, aber der ist halt nicht dumm, ne?
Nee, also storymäßig hat er schon, sag ich mal, seinen Zweck. Genau. Als sie auch nach Hause gekommen ist, das ist jetzt eigentlich, glaube ich, für den späteren Film nicht wirklich wichtig, aber sie hat ja auch eine Katze und die Katze wollte rausgehen und dann hat sie dir so mit dem Fuß so nicht zurückgekickt, aber halt so wieder ins Haus, als es zurückgeschoben, das fand ich irgendwie etwas fies.
Als sie nach Hause kommt, echt?
Genau, da will die Katze gerade rausgehen, das ist irgendwie so eine schwarze Katze, und sie sieht das so und nimmt den Fuß und schiebt sie zurück. Also Katzenklappe oder sowas scheint sie nicht zu haben, also das war nicht so tierfreundlich.
Okay, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, da muss ich nochmal schauen, das interessiert mich jetzt. Also es ist so, dass sie ja dann irgendwann später zu Hause sitzt und fängt an zu stricken, und dann merkt sie, dass sie da aber auch Scheiße gestrickt hat, da ist ein Loch drin, so eine Kacke, alles ist umsonst, und jedenfalls schläft sie dann ein in diesem Art Schaukelstuhl, glaube ich. Und dann wacht sie auf und hat plötzlich dann so Kotzkrämpfe, also schweren Husten, kriegt keine Luft und fällt dann nach vorne zu Boden, und dann kotzt sie ganz viel, wahrscheinlich Milch, würde ich sagen, oder irgendwie eine weiße Flüssigkeit zumindest. Und als sie sich dann auf dem Boden, also auf dem Rücken dreht, da kommt dann aus ihrem Mund ein Babykopf. Ich sag's, wie es ist.
Das CGI-Baby, genau.
Das CGI-Baby, ganz genau. Und natürlich ist es aber nur ein Albtraum. Sie schreckt dann wieder auf. Ach Gott, was ein scheiß Traum. Aber der Grund, warum sie aufschreckt, ist halt, weil es geklingelt hat und denkt sich, oh Gottes, what the fuck, wer ist denn hier mitten in der Nacht an der Tür? Und dann klingelt es wieder. Und dann geht sie dann zur Tür und kurz bevor sie ankommt, wird dann so richtig brutal dagegen geklopft. Also pam, 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 pam.
Das wäre also genau für dieses FBI-Open-Up-Meme. Kennst du das?
Nee, nein.
Das ist auch so gut. Das war auch jetzt wahrscheinlich nicht so deine Generation, aber es ist auch etwas, da hört man auch nur wie jemand, also Leute klopfen Geräusche irgendwie so dreimal und hört man immer eine FBI Open Up und dann stimmen da irgendwie FBI-Leute das Haus. Und das ist von der Art her würde das hierzu auch passen. Also da hätte man das auch super schreiben können, dass das Haus gleich die Tür eingetreten wird. Aber nee, war hier jetzt nicht so.
Hast du gerade gesagt, ich bin alt?
Älter als ich, glaube das, ja.
War nur Spaß. Okay, alles klar. Ja, aber so wie die dagegen ballert gegen die Tür, also alter Schwede, ne, das ist schon ordentlich. Und dann sagt sie ja dann auch Hallo und dann, ja, kommt ja dann diese Frau von hinten, von der anderen Seite der Tür. Ja, sie hätte eine Panne, ob sie mal telefonieren könnte. Ja, haben sie denn kein Handy? Ja, der Akku ist leer. Nee, es tut mir leid, mein Mann schläft. Auch bitte, nur ganz kurz, ich brauche nur 2 Minuten. Ja, ich sagte Ihnen doch, mein Mann schläft. Ja, ich werde doch leise sein. Und dann gehen sie woanders hin, da sind auch noch Leute wach und das ist gar kein Problem. Dann haut die ja irgendwie wieder gegen die Tür, also wie eine Wahnsinnige. Ich habe ihnen doch gesagt, dass es nicht geht, weil mein Mann schläft. Irgendwie so, ne? Vielleicht bringe ich es mich ein bisschen durcheinander, aber jedenfalls sagt sie dann, dein Mann schläft nicht, Sarah, der Mann ist tot. Und dann ist sie natürlich ziemlich erschrocken, ne? Dann meint sie, was haben sie gerade gesagt? Dein Mann ist tot, Sarah. Ne, ich glaube, ich komme nochmal. Naja, und dann hat sie gesagt gehabt, wenn sie jetzt nicht gehen, dann rufe ich die Polizei. Und dann guckt sie dann wieder durch den Türspion und tatsächlich ist sie weg. Das ist schon atmosphärisch gut gemacht. Das ist schon gruselig, ne?
Ja, und vor allem, dass sie auch wirklich so drauf ist, dass sie halt die auch nicht einfach reinlässt. Also die ist ja schon skeptisch. Also das ist dann wahrscheinlich auch etwas realistischer. Also es gibt ja manchmal so Filme da, wo die im Prinzip dann immer die Tür aufmachen und die Leute mit offenen Armen empfangen. Aber hier, also dumm ist sie definitiv nicht. Das ist auf jeden Fall gut.
Das ist richtig, ja. Ja, also es gibt ja zum Beispiel den Film Strangers, an den muss ich gerade denken, wegen dem hirnlosen und lauten Geklopfe. Mit Liv Tyler natürlich der. Und da ist es ja so, dass ja auch wirklich ziemlich brutal gegen die Tür geklopft wird. Und da öffnen sie die Tür auch. Ne? Wo man halt sagen würde, nee, ich glaube, ich lasse die Tür zu. Na, also klar, ich meine, natürlich ist uns in einem Film die Gefahr immer bewusst, weil es wird ja auch uns so gezeigt, dass da Gefahr ist. Es ist die Musik, das Sounddesign, das soll uns ja gruseln. Aber in der Situation bei der Leute, also im Film selbst, ist das ja nicht diese Situation. Also, weißt du, wenn du jetzt zu Hause sitzt und es klopft bei dir an der Tür, dann sagst du, moin, was geht ab?
Ne? Ja, genau, so richtig norddeutsch eben. Ja.
Richtig, ganz genau. So, aber wenn es halt jetzt, wir dich jetzt in einem Film gucken, wie es jetzt klopft bei dir zu Hause, dann haben wir natürlich gruselige Musik und wir haben gruseliges Licht und wir haben dies und jenes. Und das ist dann natürlich der Grund, warum wir sagen würden, nee, mach nicht auf. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Es ist natürlich, wenn man das aus der Sicht der Figur sieht, natürlich dann erstmal weniger gefährlich. Obwohl die Szene hier in Inside natürlich gefährlich ist, sofort, weil diese Frau dann verschwindet und dann geht sie ja dann halt von Zimmer zu Zimmer, von Fenster zu Fenster und kann die Frau nicht mehr sehen. Und als sie dann irgendwann später auf der Couch sitzt, so in Alarmbereitschaft noch, da sieht sie die auf einmal vor der Terrassentür stehen. Nur so einen schwarzen Umriss. Und sie sagt, sie sollen verschwinden, habe ich ihnen gesagt. Ne?
Ja, was ich mir jetzt auch gerade dachte, also wie wollen wir sie jetzt nennen? Ich meine, wir hatten jetzt ja schon einmal die Frau in Schwarz und bei Scheitein hatten wir der Fremde. Also brauchen wir jetzt eigentlich was Neues. Wie nennen wir sie?
Ja gut, dann würde ich sagen, die Fremde.
Ach so, okay.
gut durchdacht, ne?
Ja, gut.
Also ich würde halt einfach sagen, ich meine, es ist eine Fremde, ne? Die wird ja halt auch nur als die Frau bezeichnet sogar überall. Also ich würde sie als die Fremde bezeichnen oder halt auch als, ja, weil Sarah nennen wir natürlich bei ihrem Vornamen, ne? Und die anderen nennen wir nachher Polizisten und Polizei und was auch immer. Würde ich sagen, nennen wir sie die Fremde, oder?
Die Fremde oder die Frau?
Die fremde Frau.
Die fremde Frau, ja, das klingt gut, ja.
Okay, alles klar, dann vielleicht schweife ich manchmal zwischen die Frau und die Fremde ab, also bitte sieh es mir nach, ja?
Ja, wird eine Mischung, ja.
Okay, genau. Naja, es ist so, dass sie ja dann sagt, ich habe gesagt, sie sollen verschwinden und dann macht sie sich ja dann eine Zigarette an und dann sehen wir ja auch zum ersten Mal so Teil ihres Gesichts und was auch toll gedreht ist, das gefällt mir super. Dann haut die ja auch frontal mit der Faust gegen die Scheibe, dass sie ja dann auch dann knackt, ne, also ist dann auch wirklich dann ein Schaden im Glas. Und was sie macht, sie holt sich ihre Kamera und macht ein paar Fotos von ihr, aber das ist natürlich in kompletter Dunkelheit, also nur das Blitzlicht sorgt hier natürlich nur für Licht, und wenn das Blitzlicht aber nicht so eingestellt ist, dass es weit genug streut nach geradeaus, dann ist es halt immer noch zu dunkel auf diese Entfernung vielleicht. Und dann muss man auch noch bedenken, das ist jetzt hier im Film nicht das Problem, aber normalerweise spiegelt sich das Blitz, der Blitz ja auch in der Scheibe. Also würde man wahrscheinlich eher nur das Fenster fotografieren, aber nicht die dunkle Frau dahinter. Aber wollen wir mal nicht so pingelig sein.
Entschuldigung. Nee, was ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, da bist du wahrscheinlich besser oder noch mehr der Experte als ich. Die ist ja wirklich, zumindest hier jetzt, während sie draußen ist, wirklich außer in dem Moment, wo sie sich die Zigarette anzündet, die ganze Zeit dunkel. Ich meine, im Hintergrund, es ist noch nicht tiefste Nacht, es ist, glaube ich, noch ein bisschen, es ist zwar schon abends, aber im Hintergrund ist es ja noch, ein bisschen Licht ist ja noch da. Da habe ich mich auch gefragt, ob das jetzt wirklich so realistisch ist, dass die ganz im Dunkeln ist. Was meinst du dazu?
Das ist eine gute Frage, ja. Ich habe vorhin auch darüber nachgedacht, was das überhaupt für eine Uhrzeit ist. Aber dadurch, dass das ja Winter sein soll, und wir wissen ja, dass es um 17 Uhr schon dunkel wird, kann es halt echt gut sein, dass es hier vielleicht gerade mal 19 Uhr ist vielleicht. Ne? Also das ist doch gar nicht die Rede davon, dass wir hier mitten in der Nacht haben. Ne? Deswegen würde ich... Ja, dass sie komplett im Dunkeln ist, ist natürlich ein Stilmittel hier auch. Ne? So ganz realistisch ist es wahrscheinlich eher weniger. Das sehe ich, würde ich auch
ja,
sagen.
Ansonsten können wir es ja mal zur Winterzeit ausprobieren, dass du dann mal bei dir vorbeikommst um die Uhrzeit und mich dann auf die Terrasse stellen, mal sehen, ob es dann auch so aussieht. Kannst du mir dann ja mal berichten.
Das ist eine super Idee, das machen wir genau so.
Kamera hast du auch mit dabei?
Nehme ich dann mit.
Ja, okay, sehr gut.
Super. Na gut, jedenfalls macht sie mehrere Bilder von der Frau, was die Frau auch zulässt, weil sie muss ja damit rechnen, dass sie auch gut zu sehen ist später. Aber sie hat da gar kein Problem mit. Sie raucht und knallt gegen das Fenster. Und als sie dann irgendwann von ihrer Kamera wegguckt, sieht sie, dass die Frau tatsächlich jetzt gegangen ist. Und was sie natürlich auch gemacht hat, vorher noch, sie hat die Polizei gerufen. Das hat die Frau auch mitbekommen. Also hier ist eine fremde Frau bei mir im Garten und an der Tür und die bedroht mich und ich weiß nicht, was sie will und sie weiß, wie ich heiße. Dann sagt die Polizei, wir sind auf dem Weg. Zwischenzeitlich hat sie die Bilder entwickelt. Da bin ich ein bisschen zeitlich verwundert drüber. Ich finde, na gut, ich meine, sie zeigt den Polizisten das Foto, damit die halt sagen, damit können wir nichts anfangen. Ist allerdings aber dann auch ein Handlungsstrang, den man hätte weglassen können. Denn dann wäre das andersherum sinnvoller gewesen, dass jetzt erst die Polizei kommt und sie dann die Bilder entwickelt. Weil ein Bild zu entwickeln, also einen Film zu entwickeln, ja, mit Schwarz-Weiß. Sie muss praktisch den Film erst einmal in die Entwicklungsdose reinmachen, da müssen Chemikalien rein, da muss das geschüttelt werden, da muss das, glaube ich, 20 Minuten entwickeln. Und dann musst du erst die Negativrolle rausholen, um dann die einzelnen Bilder zu machen. Das heißt, es kann gut sein, dass hier mindestens 45 Minuten vergangen sind, vielleicht sogar schon fast eine Stunde, bis die Polizei aufkreuzt bei ihr vor der Tür. Und das ist wirklich, wirklich ein bisschen arg lang. Also das macht zeittechnisch keinen Sinn, finde ich. Das ist nicht
ja,
ganz richtig.
Also, ja, also entweder hat sie eine super fast, super schnell Entwicklungsstudio, sag ich mal, oder die Polizei da in Frankreich, da in seinem Örtchen, ist echt ziemlich schlecht aufgestellt, wenn die so lange brauchen, um da anzukommen.
Wenn Weihnachten ist, zumindest, ja. Und, aber sie kommen sogar zu dritt, ne? Das muss man sagen, sind sogar zu dritt da, aber ich meine, guck, klar, wir wollen gucken hier einen Film, aber es macht zeitlich keinen Sinn, wenn sie sogar zwischenzeitlich sogar noch einen Film entwickelt hat, ne? Jüngere Generation kennt das ja gar nicht mehr mit Film entwickeln, ne? Also, aber du kennst das schon noch, ne? Du weißt, dass man den Film dann zurückspult und in diese Dose packt, das ist dir bewusst?
Dieses Detail jetzt tatsächlich nicht, also aber das eben mit der Dunkelkammer oder Rotlicht, dass es das gibt und dass man das ja auch oder die meisten Sachen dieses Wasser oder Flüssigkeit tunken, das kenne ich schon. Hab's aber selbst nie gemacht.
Okay, ja, also was mir gerade einfällt, man muss sogar die Negative muss man praktisch einrollen in Dunkelheit in so eine Schiene und das ist dann in einer Dose eingerollt drin in Dunkelheit und dann kippst du, wie gesagt, die Chemikalien rein, damit das Negativ entwickelt wird. Das habe ich schon ewig nicht mehr dran gedacht, aber genau so ist es. Also es ist auf jeden Fall eine Stunde, die französische Polizei hier gebraucht hat. Okay, aber ich will ja nicht so pingelig sein. Ist ja auch Bildungspodcast, ne, habe ich ja auch immer wieder gesagt. Ne? Man soll ja auch sich an alte Dinge zurückerinnern. Okay, naja, jedenfalls ist die Polizei da. Der eine, der guckt halt draußen, findet halt nichts und niemanden. Dann zeigt sie der Polizei ein Bild, das sie entwickelt hat, wo man halt sie wirklich schemenhaft erkennen kann. Ich bin erstaunt, dass die Polizei sagt, damit können wir nichts anfangen, weil ich finde, dass man sie eigentlich gut erkennen kann. Ne? Also, und klar, es ist ein dunkles Bild, aber es ist halt besser als gar keins. Ne? Aber die Polizei sagt halt, nee, können wir jetzt erstmal nichts mitmachen. Und wahrscheinlich hat die sich einen Spaß erlaubt und die wird halt schon wieder weg sein. Machen sie auf keinen Fall die Tür auf. Und wir werden Folgendes machen. Wir schicken ihnen nachher nochmal Polizisten vorbei. Die gucken nämlich dann nochmal, ob es ihnen besser geht, ob alles in Ordnung ist. Und da bedankt sie sich dann auch.
Das ist ja auch schon Service. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch wieder, wenn man an andere Filme denkt, dass wo die was erzählt bekommen und sagen, ja, was ist das für ein Mist? Und dann hauen sie wieder ab und... Nee, also das ist schon, also die wirken schon, sag ich mal, ein bisschen realistischer oder freundlicher, das fand ich eigentlich ganz gut.
Und kompetent, ne?
Ja, das auch.
Muss man schon sagen, dass es war. Ja gut, also sie schließt dann natürlich die Tür ab, die Polizisten gehen, sie hat ja denen natürlich auch erzählt, dass sie weiß, wie ich heiße, woraufhin die Polizistin meint, ihr Name steht aber auch an der Tür. Was natürlich ein Argument ist, ne? Also sollte da jetzt wirklich der volle Name stehen, ist es natürlich ein Argument. Aber sie hat halt nicht erwähnt, dass sie wusste, dass ihr Mann tot ist. Das hat sie dem Polizisten gar nicht erzählt. Und das wäre vielleicht eigentlich eine Erwähnung wert, glaube ich, damit die Polizisten merken, dass es hier vielleicht wirklich nicht nur eine Frau war, die sie mal ärgern wollte. Aber naja, sind sie nicht weiter drauf eingegangen. Gut, jedenfalls ist es so, dass sie dann in der nächsten Szene zu Hause dann natürlich wieder jetzt alleine auf der Couch ist und ist eingeschlafen. Und hier kommt ein wirklich richtig, richtig gutes Bild, denn die Kamera langsam, fandst du das auch cool, hat dich das überrascht?
Ja, auch das hatte ich zum Glück nicht mehr im Kopf. Also ich glaube, wenn man das weiß oder im Kopf hat, dann ist es nicht ganz so spannend oder gruselig. Genau, sie schaut dann ja im Fernsehen, schläft währenddessen ein, wird dann wieder von der Katze geweckt. Und jetzt überlege ich gerade, ob sie dann noch dann angefangen hat zu telefonieren oder einfach so da rumgedöst ist, sag ich mal. Aber wir sehen sie halt von vorne und im Hintergrund halt so den Raum ein bisschen und sag ich mal, an linker Seite, meine ich, war das, sieht man genau. Im Prinzip nur schwarz und ich bin dann eigentlich auch davon ausgegangen, ja, das wird dann jetzt so das Fenster sein oder draußen ist es jetzt halt inzwischen ganz dunkel, aber dann zoomt die Kamera oder schwenkt es so ein bisschen und so mit der Zeit zeichnet an sich ein Umriss ab und wir sehen, ach du Scheiße, die Frau ist im Haus und das ist auch ein echt, schon ein etwas gruseliges Bild, also zum Glück ohne Jumpscares oder ohne irgendwelche laute Musik oder sowas, das wird das auch komplett zerstören, aber da ist man dann wirklich schon kriegt eine Gänsehaut.
Ja, absolut. Und die Frau steht ihr auch erst näher, ne? Also die ist ja im ersten Moment steht die ja wirklich bei ihr an der Couch, aber wie die Kamera zurückfährt, verschwindet die Frau auch wieder zurück ins Dunkle. Also je weiter die Kamera zurückgeht, ist die Frau auch weiter zurück hinten wieder in die Dunkelheit verschwunden. Und das finde ich sehr gut. Und ich weiß überhaupt nicht, wie die Frau sich bewegt. Ich habe das Gefühl, dass die eher schwebt in die Dunkelheit zurück. Also die ist vielleicht auf irgendeiner, hier wahrscheinlich auf einem Podest, das sie zurückziehen, was natürlich auch dann super wirkt, weil wir nur sehen, dass sie nach hinten wegschwebt, hat ja schon fast so was Geistermäßiges. Wir wissen, sie ist kein Geist, aber es ist trotzdem ein super Effekt, ne? Das ist schon
ja, stimmt, toll. In dem Moment wirkt sie etwas übernatürlich und die wichtigste Frage ist, und das ist ja echt schade, dass man das im Film nicht klärt, also ich glaube, das hätte den Film echt noch ein bisschen aufgewertet, wenn man wirklich gewusst hätte nachher, wie die reingekommen ist. Weil sie ist nachher einfach drin. Tür war abgeschlossen, Fenster ist nicht zerschlagen, man weiß jetzt nicht, ob es irgendwie einen Hintereingang gab oder sie oben aufs Dach geklettert ist und dann ein Fenster eingetreten hat. Das ist echt schade.
Ja, das ist richtig. Das wird halt völlig übergangen. Das müssen wir jetzt hinnehmen. Sarah ist eingenickt, wird aber jetzt wach. Die Frau ist wieder verschwunden in der Dunkelheit und sie geht jetzt nach oben ins Bett. Mittlerweile ist es mit Sicherheit jetzt auch Nacht. Und legt sich dann hin. Und und dann vergeht so ein bisschen Zeit und wir sehen, dass die fremde Frau dann bei ihr dann am Bett steht und dann aber auch erstmal sich im Haus umguckt. Also sie sucht dann nach Schere, sie sucht nach Verbandszeug oder irgendwie Cremes, aber keine Ahnung. Also sie wühlt halt rum, dann riecht sie ein bisschen in Babywäsche, die sie da natürlich liegen hat. So habe ich das zumindest verstanden. Also ich denke jetzt nicht, dass es ihre gebrauchte Unterwäsche war. Okay, das schneide ich raus. Naja, und dann geht sie dann zu Sarah ans Bett und nimmt ihr dann ja auch die Decke weg, macht ihr dann auch das Oberteil hoch, damit der schwangere Bauch dann zu sehen ist. Und da nicht aufzuwachen ist eigentlich unrealistisch, ne? Ich denke, da müsste man sofort wach werden. gut, Sarah ist noch am Schlafen und dann kommt ja so dieser erste Schocker, ne, also wo man so gar nicht mitrechnet, weil was sie macht, ist, sie tunkt eine riesige Schere, wahrscheinlich in so eine Art Alkohol, würde ich wohl sagen, ne, um das zu desinfizieren, was mich ehrlich gesagt wundert, weil das, was sie hier ja vor und geplant hat, das interessiert sie ja eigentlich alles gar nicht, dass sie sogar desinfiziert, finde ich, sehr, ist sehr löblich von ihr. Naja, jedenfalls fährt sie diese Schere ja dann hoch bis zum Bauchnabel und dann wird er ja auf einmal reingedrückt und damit rechnest du ja gar nicht, das ist ja so ein echter Schocker im ersten Moment und da zuckst du ja echt zusammen. Natürlich wartet hier Sarah auf und es entfacht ein Kampf, ne?
Ja, das ist auch echt richtig krass und auch vor allem, weil dann in dem Moment, wo sie die Frau reinpickst, dann setzt sie auch die Musik ein oder der Soundtrack und das ist echt, also finde ich eigentlich mit der beste Sounddesign im Film, in der Szene. Das ist absolut genial gemacht. Also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich diese Szene mir auch zweimal angesehen. Also dieser Kampf, ich glaube, das ist ja nur irgendwie eine knappe Minute oder 30 Sekunden, aber ja, das ist vom Sounddesign perfekt gemacht. Und ich habe gestern mal drauf geachtet, bei der Minutenanzahl, das ist fast genau, oder ich glaube, knapp über 30 Minuten, also irgendwie 30 Minuten, 10 Sekunden oder so, wo sie dann die Schere reinsetzt. Also wirklich nach einer halben Stunde vom Film haben wir jetzt dann, wo es richtig losgeht.
Wo es richtig losgeht, ja. Und der Film geht nicht einmal mehr eine Stunde. Das ist wirklich ein sehr kurzer Streifen. In dem Moment geht er tatsächlich nur noch 48 Minuten. Inklusive Endspann, ne? Also es ist wirklich ein kurzer Film. Sie ist natürlich dann erschrocken, wacht auf, kann die Frau, die sie ja auch mit der Schere dann mehrfach verletzt, also auch im Gesicht, sie haut ihr ja die Schere über die Wange und auch über die Lippe, ne? Und dann ist sie ja auch dann verletzt, glaube ich, am Arm, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls entfacht ein Kampf und sie kann die Frau kurz von sich schleudern, indem sie ihr die Nachttischlampe gegen den Kopf haut. Und dann fällt sie zur Seite, sie springt auf und rutscht dann ins Badezimmer, wo sie sich dann einschließt drin. Die Frau wirft ihr ja die Schere noch nach und kann halt dann aber nichts machen, außer ihr dann, ja, als dann erstmal sich damit zufrieden geben zu müssen, dass sie jetzt erstmal entkommen konnte, aber natürlich ist die fremde Frau immer noch, hatte ihr immer noch die Oberhand, ne, weil Sarah kann nichts tun, ne.
Ja, und das ist auch, wir greifen ja wahrscheinlich auch schon immer ein bisschen vor, wenn ich jetzt überlege, die Tür, das stellt sich ja später raus, die ist jetzt nicht aus einem sonderlich guten Material, so viele Löcher, wie sie dann später da reinhauen. Sie konnte ja mit der Hand die Scheibe, sag ich schon, in Splisse blocken. Warum sie jetzt nicht einfach irgendwie die Tür eintritt oder so, das ist mir eigentlich echt ein Rätsel, weil genug Kraft muss die ja eigentlich anscheinend haben.
Das ist ein Argument, ja. Die Scheibe hat sie auch mit der Faust demoliert, das ist richtig. Ja gut, sie hat halt also auch Kopfaua, ne? Das muss man auch sagen, weil sie geht jetzt erstmal nach unten. Warum lachst du? Es ist doch so.
Ja, das ist, noch haben wir was zu lachen, später nicht mehr.
Na, das ist wahr, ja. Also sie hat muss jetzt erstmal nach unten gehen und kühlt sich jetzt eine Wunde, die sie wohl auch an der Seite jetzt von der Lampe jetzt bekommen hat. Und während sie da dann sitzt oder steht und natürlich böse guckt währenddessen, geht auf einmal die Tür auf. Urplötzlich kommt, ich bin mir gerade nicht sicher, wie er heißt, Jean-Pierre von mir aus, der Chefredakteur.
Ja, genau.
Oh, tatsächlich, das habe ich geraten.
Ja, hast gut geraten.
Ich wusste, es war ein Doppelname, aber hätte jetzt ja auch Pierre Pascal sein können oder Pierre Jérôme oder was auch immer. Jérôme ist nicht französisch wahrscheinlich, ne?
Das weiß ich jetzt nicht.
Weiß ich auch nicht. Egal. Jedenfalls kommt dann halt er rein und sie ist natürlich ein bisschen überrascht und überrumpelt jetzt. Was wir nicht erwähnt haben gerade, sie hat ja, als sie wach geworden ist, den Jean-Pierre angerufen und gebeten, ob er vielleicht ein Bild, ein Foto vielleicht bearbeiten könnte, um es deutlicher zu machen, weil sie ja natürlich das Gesicht meint, als sie fotografiert hat vor der Scheibe noch. Und das ist halt auch der Grund, warum er jetzt vorbeikommt. Das müssen wir natürlich jetzt einfach so hinnehmen, weil es ist ja sowieso ausgemacht, dass er ja morgen früh kommt, um sie abzuholen. Warum er also jetzt so spät plötzlich in der Nacht aufkreuzt, deswegen macht keinen Sinn, ne?
Das habe ich mich auch gefragt, weil als sie telefoniert haben, sie hat nichts gesagt von wegen, ey, kannst du mal gleich vorbeikommen, das Bild mitnehmen. Ja, da ist er wohl auf Eigeninitiative losgegangen. Aber ich glaube, sie hatte ihm auch erzählt, dass da irgendwie eine Frau war oder irgendwie sowas. Also ich glaube, das erwähnt er zumindest, glaube ich, gleich im Gespräch.
Okay, gut, alles klar. Dann das. Ich hatte jetzt nur in Erinnerung, dass sie darüber redet, ob er ihr ein Bild entwickeln könnte oder verbessern könnte. Wenn der jetzt natürlich, wenn sie jetzt gesagt hätte, also sie spricht ihn ja auch nur auf die Mailbox, ne, dürfen wir nicht vergessen. Und wenn sie jetzt gesagt hätte, hier, ich habe Angst, ich bin hier vorhin angegriffen worden oder hier war eine gruselige Frau und Polizei sagt aber, alles ist okay. Wenn er dann sagt, oh, ich fahre mal lieber vorbei, das macht dann Sinn. Ne? Das macht dann Sinn. Aber ohne diese Infos macht es eigentlich keinen Sinn. Aber das müssen wir natürlich so hinnehmen. Er kommt ja jetzt an und macht das Licht an und dann sieht er auf einmal diese fremde Frau dort stehen. Und dann sagt er, oh, Entschuldigung, das tut mir leid, ich wusste nicht, dass jemand hier ist. Ich bin Jean-Pierre, ich bin der Chefredakteur von der Sarah. Und dann sagt sie dann so, hallo, schön, Sie kennenzulernen, und gibt ihr dann die Hand. Und dann meint er, ich wollte mal nach ihr gucken, sie hat vorhin angerufen und hat mich um was gebeten. Ich wusste jetzt nicht, dass ihre Mutter da ist. Also das heißt, er hält sie jetzt für die Mutter von Sarah, wo ich mich fragte, kommt das alterstechnisch eigentlich hin? Oder auch vom Aussehen?
Das hat mich auch gefragt. Ich habe deswegen gestern auch mal geguckt, wie alt die Schauspieler jeweils sind. Also tatsächlich hier die Schauspielerin von Sarah, als der Film gedreht wurde, die war so alt wie ich, jetzt 25.
So jung, Tatsache. Wow.
Ja, tatsächlich. Und die Frau, die war tatsächlich, glaube ich, schon Anfang Mitte 40. Also junge Mutter, aber ich glaube, das kommt tatsächlich hin.
Wäre möglich gewesen. Okay, alles klar. In Ordnung. Ich finde übrigens, haltet mich für verrückt, dass die fremde Frau manchmal so etwas von einer jungen Famke Janssen hat. Also gerade wenn ich an GoldenEye zurückdenke, kommen da schon so ein bisschen Erinnerungen hoch. Und ich war in Famke Janssen 1995 schwerst verliebt, deswegen kann ich das auch behaupten, also ich weiß das.
Getroffen hast du sie aber nie.
Nein, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wobei Famke Janssen sich allerdings auch mehrfach mittlerweile unter das Messer gelegt hat und das ist keine gute Idee gewesen, weil die war eine Naturschönheit und hat das leider kaputt gemacht. Und dann kommt natürlich auch dazu, ich meine, dass die mittlerweile auch wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr weit von der 60 ist, also ist sie da. Ist
gerade parallel geschaut, die ist genau 60 inzwischen.
Ha! Und ich habe das nicht gegoogelt vorher. Sag nochmal einer, ich kenne mich nicht aus.
Ja, und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz um das andere. Die fremde Frau, die ist, das muss ich doch irgendwo stehen, die ist auch Jahrgang 64, Dezember, also die ist auch 60. Also auch vom Alter her kommt das eigentlich super hin. Also alles ja. Richtig gemacht.
Ja, Mensch. Mensch. Vielleicht, wenn ihr den Film kennt, kennst du Famke Janssen überhaupt? Oder bist du da jetzt völlig raus?
Doch, also der Mann hat mir das schon gesagt. Sie hatte doch, glaube ich, in den X-Men-Filmen.
Ja, das stimmt.
Älteren... Die, wie hieß die?
Habe ich nie gesehen.
Okay, ich wollte gerade sagen, sie hat da diese eine mit den Kräften.
Zum Glück ist sie die Einzige, die Kräfte hat in den Filmen.
Ja, genau.
Hast du schön erklärt uns, danke.
Ja, gerne.
Okay, alles klar. Also jedenfalls ist es so, dass sie natürlich oben nicht weiß, dass Jean-Pierre jetzt da ist. Sie kriegt es nicht mit und kann ja nichts anderes tun, als einfach nur zu warten und sich weiterhin einzuschließen. Die fremde Frau setzt sich dann jetzt mit Jean-Pierre auf die Couch und mimt jetzt auch eben ihre Mutter. Ja, sie schläft, der geht's nicht gut und sie ist natürlich nervös wegen morgen und was hat ja also alles erzählt, ne? Also irgendwas erzählt sie so und dummerweise setzt er sich genau auf dieses Bild, was die fremde Frau gar nicht gesehen hatte und das ist natürlich ein Bild von ihr selbst und dann meint er dann so, vielleicht ist das Bild, was sie möchte, dass ich bearbeite und deutlicher mache. Und dann meint sie, oh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ja, doch, sie hatte mich angerufen, mir auf die Mailbox gesprochen, dass ich das bitte bearbeite. Und naja, und dann will sie ihn so ein bisschen abfüllen, ist vielleicht das falsche Wort, also nicht so wie mein Bruder gestern Abend mit mir. Sie will ihn halt einfach wahrscheinlich aber auch nicht, also sie würde nicht zulassen, dass er jetzt wieder fährt wahrscheinlich, ne? Also
deswegen, da war ich gestern etwas irritiert, weil ich hätte sie jetzt so eingeschätzt, oder sehen wir nachher bei den Polizisten, dass sie ihn jetzt eigentlich möglichst schnell loswerden will, aber dass sie ihn jetzt dann doch von sich aus da behält, war ich doch erstaunt.
Ja, es gibt eigentlich keinen Grund, ihn zu killen. Wenn er jetzt wirklich wieder gehen würde und sagen würde, sorry für die Störung und dann ich bin dann morgen früh da und was auch immer und dann geht er wieder, dann gibt's keinen Grund, dass sie ihn umbringt. Aber auf der anderen Seite, wenn sie weiß, dass er morgen früh kommen soll, um sie zu holen und sie ist dann gekillt von ihr, dann weiß er natürlich, da war eine Frau, die sich als ihre Mutter ausgegeben hat und dann ist er ein Zeuge. Also eigentlich könnte ich mir schon vorstellen, dass sie ihn nicht gehen lässt.
Auch wieder war, genau. Und dann geht's jetzt ja weiter, weil dann kommt jetzt ja noch die nächste Überraschung, geht die Tür ja nochmal auf und genau. Dann kommt jetzt Sarahs richtige Mutter rein.
Also Sarah bekommt nachts erstaunlich viel Besuch, muss man sagen.
Ne? Ja, so wegen der Weihnachtszeit wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, also. Ja. Also ihre Mutter steht plötzlich in der Tür und sagt, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Und Jean-Pierre dann so, wer sind Sie denn überhaupt? Wir kommen hier einfach rein. Und dann meint sie, wo ist Sarah? Und ich glaube, ich bin mir sicher, ich glaube, da antwortet keiner drauf in dem Moment. Und sagt sie, wo ist meine Tochter? Sagt sie und geht dann hoch. Und dann geht sie natürlich, verschwindet. Und dann sagt dann Jean-Pierre dann zu der fremden Frau, ja, wer sind denn Sie denn jetzt? So um den Dreh, ne? Sie antwortet aber nicht. Sie sagt jetzt nichts dazu. Und natürlich wäre es das Beste, wenn er jetzt das Haus verlassen würde, ne, so schnell wie möglich erstmal. Aber gut, er erkennt oder sieht jetzt natürlich nicht diese Lebensgefahr gerade. Das ist natürlich klar, dass er das halt nicht weiß. Also ihre Mutter kommt oben an, macht dann die Badezimmertür auf. Und was halt Sarah jetzt macht, weil sie natürlich damit rechnet, dass das diese fremde Frau ist, sticht sie zu. Aber mit was? Was ist das eigentlich? Ist das... Das ist eine ewig lange Nadel, die man in der Faust halten kann. Die ist ja gefühlt 25 Zentimeter lang. Was soll denn das sein?
Das ist eine gute Frage. Auch irgendein, ich kann es dir auch nicht genau sagen. Irgendein, ja, Nagel. Okay, ich weiß nicht, vielleicht hier sowas, was man sich durch die Haare stecken kann. So eine
Haarnadel. Also eine ganz, so eine ganz lange Haarnadel. Ja, das wäre eine Idee. Wenn du dir so einen Riesendutt machst, ne? Und dann so, also,
ja.
Hast du dir schon mal so einen Riesendutt gemacht? Wahrscheinlich.
Nee, also ich hatte ja mal ab und zu, hast du ja selbst gesehen, auch längere Haare jetzt gerade wieder nicht, aber für mich hat es dann so für einen einfachen oder einen kurzen Zopf gereicht, aber für einen Dutt, glaube ich, wäre es nicht lang genug gewesen.
Ja, ja, okay. Okay, naja, jedenfalls ist es so, sie macht die Tür auf und sticht das ihrer Mutter frontal durch den Hals. Hier muss ich will jetzt nicht meckern, aber ich muss trotzdem anmerken, dass sie die Tür nicht aufmachen kann und dann ihr die Nadel in den Hals rammen kann, ohne zwischenzeitlich zu erkennen, dass das ihre Mutter vor der Tür ist. Weil du musst ja bedenken, sie macht ja die Tür auf und dann muss sie ausholen nach dem Aufmachen der Tür, um zuzuschlagen. Und da hat sie genug Sekunden Zeit, ihre Mutter zu erkennen. Ich will jetzt nur mal kurz erwähnen, ne, weil das jetzt, klar ist das für den Schocker hier jetzt logisch. Das nehme ich jetzt zum Beispiel bei The Descent mehr ab, dass sie sich plötzlich, weißt du, dass ihre Freundin hinter ihr steht, sie dreht sich um und haut einfach zu. Das nehme ich da ab, weil da dreht sie sich um und bevor sie das realisiert, hat sie schon zugehauen. Aber hier haben wir noch das Türaufmachen dazwischen. Und das ist eigentlich genug Zeit zu erkennen, okay, das ist meine Mutter hier, ne? Eigentlich.
Ja, ich das habe ich jetzt gerade leider nicht mehr ganz im Kopf. Ich würde es dann womöglich sonst auch schieben, einfach aufgrund des Geisteszustands, dass sie dann halt in dem Moment nicht klar oder nicht klarer denken kann, sag ich mal, und das dann auch halt trotzdem eine Art Reflex ist. Und ich habe gerade auch nochmal hier wegen dem Alter geguckt, die Frau, die jetzt ihre Mutter spielt, die ist noch ein paar Jahre älter, irgendwie Jahrgang 58. Also da passt das dann noch besser.
Ja, okay, wunderbar, dass du das sagst. Jedenfalls ist Sarah ja total schockiert. Und hat jetzt ihre Mutter einmal komplett den Hals durchbohrt, zieht ihr diese Nadel wieder raus und sie fällt ja dann nur nach hinten, läuft noch 2-3 Meter, Blut in Strömen schießt ihr aus der Halsschlagader und fällt dann auch tot zu Boden. In dem Moment kommt Jean-Pierre um die Ecke, der beobachtet das von der Treppe aus und sagt dann, mein Gott, was ist passiert? Sieht jetzt die tote Mutter dort, sieht dann auch die Sarah dort liegen und sagt, hilf mir, blutüberströmt, wie sie da ist. Und in dem Moment, bevor er irgendwie reagieren kann, lässt er einen Schrei los, bekommt dann von der Fremden irgendwie die Schere, ich weiß nicht, ob das auch eine Nadel ist, bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwie durch das Bein komplett durchgedrückt, ne?
Durch das Knie tatsächlich, habe ich gesehen. Also so richtig übel. Also hier, ich glaube, das ist auch, ich habe gerade nochmal parallel geschaut, das, wo dann jetzt auch angefangen wurde zu schneiden, also auch bei der Version, die jetzt 2 Minuten gekürzt ist, weil das ist jetzt dann eben das krasse Scheiß.
Das ist jetzt der krasse Scheiß, das hast du gut gesagt. Also hier geht's jetzt richtig zur Sache, ne? Es ist halt so, dass sie eben dann wohl, glaube ich, die Schere, das habe ich erst, also durch das Knie, wie du gerade sagst, dann kriegt er, glaube ich, die Schere auch noch unten in den Schritt, ne? Da haut sie ihm die Schere auch noch mehrfach rein und dann haut sie ihm die Schere mehrfach ins Gesicht und in den Hals und dann gibt es dann so einen letzten Cut, so einen richtig brutalen von links nach rechts und dann schießt dann Blut dann an die Scheibe, nee, gar nicht wahr, an die Wand neben ihm dann, weil er liegt ja auf der Treppe und blutet dann halt auch wie eine Sau und ja, sie steht dann halt auf und denkt sich dann, Jetzt gehen wir mal wieder zu Sarah zurück. Und die ist natürlich wieder mittlerweile eingeschlossen in ihrem Bad.
Ich muss auch noch sagen, an der Stelle, als das gestern kam, oder kurz vorher, glaube ich, weil ich noch so eine Vorahnung hatte, habe ich den Ton extra leise gemacht, weil ich wusste, dass bei diesen Kill-Szenen nachher auch der Soundtrack, da kommt so ein richtig übler Ton. Also richtig so ein
schriller Ton, das es war, ja. Der hat mich genervt vorhin.
Ja, okay, wenn du so willst, hat er mich auch genervt, aber ich weiß, das ist schon sehr eklig, sag ich mal. Wenn man da halt das lauter hat, also Vorwarnung an alle, die sich den Film noch antun wollen, da nicht so laut machen, weil sonst kriegt ihr einen E-Rape, sag ich mal, wie es so schön heißt. Und
E-Rape, das habe ich noch nicht gehört. Aber das ist wirklich, das ist nervig, weil das auch sehr viel lauter ist als alles andere im Film, also als die Stimmen und als die Geräusche, hat mir nicht ganz so zugesagt. Ne, weil ich habe dann immer leiser gemacht, um dann aber dann plötzlich kaum noch die Stimme zu hören, musste also wieder lauter machen, das hat mich ein bisschen genervt.
Ich glaube, das soll halt so die Brutalität wahrscheinlich unterstreichen, also das ist echt fieses Stilmittel, fand ich.
Ja, das ist wahr. Naja, sie geht ja dann runter und holt ja dann Jean-Pierre, den sie von der Treppe dann zieht, aber der ist dann tatsächlich noch wach, also der gibt dann wieder ein Geräusch von sich und was sie dann jetzt tut, sie holt sich ein Kissen und das drückt sie ihm aufs Gesicht und dann haut sie ihm dann halt durch das Kissen hindurch, aber auch nochmal die Schere rein, also dann volle Kanne ins Gesicht und dann spritzt das Blut unter dem Kissen dann hervor. Und dann sehen wir dann, als sie fertig ist, ihm dann auch, dass er die Schere wahrscheinlich im Auge dann gehabt hat. Also er ist jetzt komplett Geschichte, also ziemliches Gemetzel mittlerweile. Sarah hat versucht, jetzt währenddessen den Raum zu verlassen, um nach Hilfe zu gucken, um ich glaube auch ihr Handy zu holen, meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Aber sie hat jetzt kurz, sie hätte sich ja auch eigentlich einschließen können im Schlafzimmer in dem Moment. Es gab ja eigentlich keinen Grund, jetzt auf jeden Fall im Bad zu bleiben, aber trotzdem rennt sie ihr jetzt im Flur oben entgegen, um sich dann wieder in den ins Bad zu verbarrikadieren. Weil im Schlafzimmer, weil das ist ja auch fensterlos, das Bad, hätte sie ja wenigstens die Möglichkeit, durch das Fenster laut nach Hilfe zu rufen zum Beispiel, ne, dann ist ja auch schnell vorbei, die ganze Sache. Ne? Also warum bleibt sie nicht im Schlafzimmer?
Nee, als sie sich im Bad angeschlossen hat, dann war es, glaube ich, auch nicht mal mit Schlüssel, sondern konntest du das so halt einfach umdrehen. Und wenn sie jetzt den Schlüssel für das Schlafzimmer nicht hat, dann kann sie das nicht abschließen.
Das ist so richtig. Eine Sache, die mir ja, klar, wenn der nicht abschließbar ist, dann ist es natürlich klar, dass sie ins Bad wieder muss. Ne? Aber da kann sie sich halt auch noch weiter verbarrikadieren, weißt du, da hat sie die Möglichkeit, das Bett noch vor die Tür zu schieben oder die Kommode, die ja dran ist, direkt. Also das wäre halt noch eine bessere Möglichkeit als nur die Tür im Bad, ne?
Ja, ich glaube, sie hätte aber nicht in der Zeit, bis die fremde Frau wieder hochkommt, geschafft, das Bett davon
das zu stimmt.
Zumal sie verletzt ist. Also das wäre sehr ambitioniert gewesen. Also ich glaube, hätten sie das so gemacht, da hätte jeder von uns an der Stelle gesagt, ja gut, das passt jetzt nicht.
Das ist richtig, ja. Na gut, sie versucht ja dann gegen die Tür zu treten, zu schlagen und kriegt die jetzt aber nicht auf und dann kniet sie sich ja dann irgendwann hin und dann gibt es dann so eine Montage, ne, dass sie dann halt sich den Kopf gegen die Wand knallt und dann nach links und nach rechts und dann wieder mal anfängt zu rauchen und dann sagt er dann auch dann Sarah drinnen so, warum tun sie das? Und warum, was machen sie mit mir? Und was er da so alles sagt. Und dann kommt ja dann die schwarze Katze dann ja bei der fremden Frau an und die klettert dann bei ihr auf den Bauch. Also sie sitzt ja an der Wand gelehnt und dann streichelt sie. Und natürlich kommt ja auch dann der Moment, der kommen muss. Sie bricht der Katze dann das Genick, das wir natürlich nicht sehen. Aber es wird halt angedeutet und das ist natürlich für Tierliebhaber ganz bitter. Und das ist halt auch etwas, das du wahrscheinlich in einem amerikanischen Film nicht sehen würdest. Aber die Franzosen denken sich, wir ziehen das durch hier, ne?
Ich glaube, in einem amerikanischen Film hätte man das dann eher so gemacht, da sind es ja auch in meisten Fällen Hunde und nicht Katzen, würde ich jetzt mal sagen, dass dann die einmal kurz jaulen und dann weiß man irgendwie off-cam, sag ich mal, was passiert ist und dann war's das.
Ja.
Aber hier ist es, sag ich mal, dann noch eindeutiger, auch wenn es jetzt halt nicht direkt von der Kamera gezeigt wird.
Ja, ist richtig, ja. Gut, okay, es ist halt so, dass sie die Katze halt killt und schmeißt sie dann den Flur entlang weg. Und dann hat dann die Frau auch jetzt so diesen Punkt erreicht, dass sie jetzt definitiv ins Bad will und fängt ihr dann jetzt auch an, die Tür einzuschlagen, ja, also haut jetzt mit der Schere jetzt zumindest Löcher rein, sodass sie jetzt durchgucken kann und Sarah auch sieht. Sie hat aber auch so einen Kampfwille jetzt auf einmal und schlägt den Spiegel ein und holt sich dann eine Riesenscherbe, mit der sie sich ja dann auch dann wehren will. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der weitere Text jetzt hier ist, weil die ja sich kurz unterhalten miteinander. Jedenfalls ist es so, dass die natürlich Sarah nicht die Tür aufmacht. Und dann ist halt die fremde Frau sehr böse, was das angeht. Und bevor aber irgendwas passieren kann, kriegt sie auf einmal mit, dass unten die Polizei wieder ankommt. Und da habe ich so vorhin gedacht, dass es eigentlich gibt es keinen Grund, dass die Polizei die Sirene anhat, oder? Sie fährt ja jetzt nur mal vorbei, um nach ihr zu checken, aber jetzt die Sirene kurz anzuhaben, ist Murks. Ne, also da muss ich ehrlich sagen, hätte sie anders sehen können. Es macht auch keinen Sinn, das Blaulicht anzuhaben. Ne? Klar, sie soll ja jetzt mitbekommen, dass die Polizei da ist. Und das konnte man vielleicht, weil auch so wie das Haus gebaut war, anders jetzt nicht zeigen, weil sie von dort aus das auch nicht sehen kann, dass die unten stehen. Aber Blaulicht und Sirene machen keinen Sinn hier in dem Moment.
Blaulicht nicht. Sirene höchstens, wenn sie jetzt denken, dass sie schon schläft und das normale Klingeln sie nicht aufwecken würde. Dann könnte man das.
Naja, es ist ja auch nicht so, dass es wirklich mit laufender Sirene ist. Es ist nur einmal so ein kurzes, einmal ganz kurz. Mehr ist es ja nicht. Aber ich meine, sie wollen die ja auch nicht wecken. Ich glaube, die wollen ja nur mal gucken, ob alles okay ist. Oder meinst du, dass sie wirklich wecken würden jetzt in der Nacht? Obwohl sie das ja tun, ne? Sie klopfen ja.
Womöglich eben deswegen. Und das ist ja, wie gesagt, das Problem. Man weiß ja leider in dem Film immer nicht, wie spät es ist, aber muss jetzt halt schon eigentlich später Abend sein. Genau. Wobei das Bescheuertste ist ja noch, dass sie jetzt ja auch diesen Häftling oder Verdächtigen mit haben. Also das ist wirklich
große Scheiße. Also da habe ich vorhin, als ich das gesehen habe, auch echt gesagt gehabt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also da müsste, wenn das wirklich jetzt normal wäre, ne, die französische Polizei wirklich ein bisschen umdenken, weil das ist wirklich Shit, was sie da machen. Kommen wir aber nachher dazu. Es ist jetzt so, dass die Polizei jetzt unten aufkommt, die sind halt zu viert und ein Häftling dabei. Also was ja hier gesagt wird, ist, dass es ja auch so Tumulte gibt in der Stadt, also wie sagt man dazu? Ja doch, Tumulte, ne? Die schmeißen da Molotow-Cocktails und kippen Autos um und was da so alles passiert. Und die haben da jetzt diesen einen Typen sich jetzt geholt, den haben sie auf frischer Tat ertappt und der ist verhaftet. So, gehen aber jetzt trotzdem nochmal bei dieser Frau vorbei. Jedenfalls klopfen die halt dann bei ihr und die fremde Frau macht dann jetzt die Tür auf und sagt Guten Abend. Und dann sagt sie Guten Abend, meine Kollegen waren ja vorhin hier oder unsere Kollegen waren vorhin hier und wir sollten nochmal nach ihnen gucken, ob es ihnen gut geht. Und dann meint sie, ja, mir geht's gut. Und das ist halt natürlich große Scheiße, dass es halt nicht die gleichen Polizisten sind, ne? Ja. Weil das sind jetzt auch keine Polizisten, ne? Die sind ja auch in privater Kleidung. Vielleicht sind es halt auch Zivilpolizisten, das kann auch sein. Jedenfalls erkennt man die nicht als Cops. Dadurch, dass das halt jetzt nicht die gleichen sind, wissen sie nicht, dass es nicht die Frau ist, die da jetzt eigentlich wohnt. Und sie sagt ja, nee, ist alles in Ordnung, die ist nicht wieder aufgekreuzt. Vielen Dank, dass sie nochmal geschaut haben. Alles klar. Schönen guten Abend noch. Und dann gehen sie wieder. Ja, und die fremde Frau macht die Tür dann zu. Als die beiden Polizisten dann wieder zurückgehen, ist es zeitgleich so, dass die Sarah sich ein Loch reingehauen hat in die Tür, um dann jetzt durchzugreifen, denn sie konnte den Raum nicht verlassen, weil exakt auf korrekter Höhe so eine kleine Kommode neben der Tür draußen steht, die fremde Frau vorher jetzt noch unter die Türklinke geschoben hat. Also kann sie jetzt den Raum nicht verlassen, weil sich die Klinke nicht runterdrücken lässt und deswegen versucht sie die aber dann blind die Truhe, also die Kommode wegzuschieben oder zu gucken, was dann da zumindest die Klinke jetzt blockiert. Und was halt die fremde Frau jetzt macht, ist, sie nimmt jetzt, greift jetzt ihren Arm, drückt den an die Wand und haut ihr tatsächlich komplett eine Schere durch und spießt ihre Hand halt praktisch in der Wand auf, ne? An der Wand auf. Das ist schon auch fies, ne? Fieses Bild.
Ich wollte gerade sagen, das ist etwas, das ich, glaube ich, so vorher in der Form auch noch nie wirklich gesehen habe. Oder wenn, dann eher nur angedeutet, aber genau, hier sehen wir es dann ja wirklich recht explizit und später, glaube ich, nochmal, auch wenn es nur kurz ist, aber ein Close-up, sag ich mal, von dem Bild. Genau, ich glaube, das hattest du vorhin nicht gesagt. Also die fremde Frau, die hatte die Polizisten ja vorher mit der Aussage abgewöhnt, dass sie eine laute Waschmaschine hat. Das fand ich auch ganz schön.
Ganz genau, weil sie ja oben gepoltert machte, weil sie haute ja die Tür, also Sarah Loch haute ja ein Loch in die Tür und deswegen meinte sie, dass das die Waschmaschine ist, genau.
Genau, und ich glaube, die anderen Polizisten hatten den Kollegen auch nicht gesagt, dass sie schwanger ist, weil ansonsten hätte man darüber ja auch sehen können, ja, was ist denn?
Aber das passiert doch. Das passiert doch aber. Weil das ist ja der Grund, warum sie jetzt wieder reingehen.
Okay, dann habe ich das gestern überhört, weil da war ich dann in dem Moment wohl gerade unaufmerksam. Genau, ich habe gesehen, sie sind wieder rausgegangen, dann kommt sie wieder rein und ich habe gefragt, was war jetzt der Grund dafür? Dann war es genau das, okay.
Ah ja, dann hast du es genau das gewesen, weil ihnen ist nämlich plötzlich klar geworden, oder ein zumindest von dem, Moment mal, die hat ja gar keinen Bauch. Und deswegen klopfen sie ja dann wieder. Jetzt muss die fremde Frau die Tür wieder aufmachen. Ja, und dann, wie soll's denn heißen? Und dann sie so, was? Und dann ihr Kind oder so um den Dreh. Und dann drücken sie die Tür auf, weil halt eindeutig klar ist, dass sie halt keinen Bauch hat. Ne? Sie sind doch nicht schwanger. Und dann, jetzt sagen sie mal, wer sind sie? Und die sind halt auch eigentlich jetzt, passen halt auch wirklich auf. Und die Fremde kann halt erstmal nichts machen. Der eine Polizist geht nämlich dann hoch, weil ja auch oben Tumult zu hören ist wieder. Und dann sieht er natürlich die blutbeschmierte Treppe, sieht die Frau, also ihre Mutter, tot oben liegen. Und dann sagt er auch direkt runter zu ihr, nimm sie fest, ne? Also, und ja, und das macht der Typ ja auch, ne, auf dem Boden, ne, und Hände auf den Rücken, und der Polizist oben, der denkt sich dann, um Gottes Willen, was ist denn hier los, und zieht ja dann auch die Schere raus, um sie ja dann zu befreien, und naja, und dann geht's natürlich aber auch wirklich Schlagart auf Schlag, wie auch immer sie das schafft, müssen wir jetzt halt einfach hinnehmen natürlich, aber während er ihr die Hände halt auf den Rücken macht, kann sie irgendwo, oder zumindest sie auf den Boden, auf die Knie hat, irgendwie kann sie eine Nadel jetzt irgendwo rausholen und haut ihm die ruckzuck in den, ins Auge, ne, in den Kopf, ins Auge, und ja, und killt ihn dann noch auch dann mehrfach. Brutal, ne, also haut ihn dann, weiß Gott was, rein in den Kopf noch. Das kriegt der Polizist oben natürlich nicht mit, der versucht ja jetzt Sarah zu befreien und sagt, machen Sie die Tür auf, hier ist die Polizei. Und dann macht sie die Tür auf. Gleichzeitig sieht die Fremde, dass der Polizist ja auch bewaffnet ist natürlich, dass der eine Waffe hat im Holster, unter der Jacke. So, und dann kommen wir, ja, also der, das ist, muss man schon echt sagen, das ist schon knallharter Scheißdreck, also ehrlich. Sie macht die Tür auf, liegt auf dem Boden, der Polizist kniet sich hin und sagt, oh Gottes Willen, was ist passiert, was ist hier los? Na, er denkt natürlich, dass die Frau unten in Gewahrsam ist, das ist ja völlig klar. Und bevor ja dann irgendwas gesagt werden kann, fliegt dem Typen ja praktisch der kalbe Kopf von der Schulter, ne? Wie findest du die Szene so generell komplett? Erzähl mal.
Also erstmal generell bis zu dem Punkt, oder wo sie jetzt das zweite Mal reingekommen sind, war ich erstaunt jetzt, oder erstmal davon, fand ich es gut, dass sie ja eben entsprechend kompetent sind, auch von wegen, ja, der eine geht nach oben, der andere sichert sie, dass sie jetzt eben so übermäßig stark ist und den einen dann gekillt hat. War jetzt Pech oder ist halt dem Film geschuldet, weil damit es dann mit der Story weitergehen soll. Jetzt das mit der Waffe, dass ihm jetzt der Kopf nicht liegt, das war schon etwas derbe. Das war schon etwas fies, aber ich glaube, also ich habe es, glaube ich, schon irgendwo in anderen Filmen, sag ich mal, noch besser oder noch übler getrickst gesehen, sag ich mal. Also hier ging das jetzt noch, ich meine, der Film ist jetzt ja auch schon, wenn man überlegt, 18 Jahre alt, 17, ja. 18. Aber es war schon erbe, das war dann eher sowas, wo ihm, sag ich mal, vielleicht das Lachen im Hals steckt bleibt, wobei das also der Film hat ja eigentlich, gibt es in dem Film ja generell gar nichts zu machen. Andere Filme haben ja auch bei so einer fiesen Thematik noch so diesen Comic Relief, und das ist hier wirklich überhaupt nicht. Hm. Also man kann dann sich eigentlich nur denken, also dass die Sarah, wie gesagt, das ist echt nicht ihr Tag.
Ja, das hast du schön gesagt, ja. Es ist echt nicht ihr Tag.
Aber auch dann wieder, klar, erstmal jetzt den Polizisten ausschalten, aber dann, dass die fremde Frau es schon wieder verpasst, sag ich mal, jetzt die Tür noch aufzuhalten. Also, dass Sarah die dann wieder zumachen kann, überrascht dann doch etwas. Aber an sich generell eigentlich eine gut gemachte Szene, würde ich schon sagen.
Genau, also es ist schon eine gut gemachte Szene, und ich glaube, dass auch hier nicht digital gearbeitet wurde mit dem explodierenden Kopf. Ne? Ich glaube, sie haben sich von dem, also wenn ich mir das so angucke, glaube ich, haben die sich von dem Schauspieler einen Kopf erstellt, den sie dann halt natürlich auf Knopfdruck dann explodieren lassen haben, um das dann reinzuschneiden. Das ist schon gut gemacht und auch sehr bitter gemacht. Jedenfalls fällt er ja zur Seite hin. Sie kann die Tür, du hast es gerade erwähnt, wieder zumachen und abschließen im letzten Moment. Und sie wird jetzt halt richtig böse und schießt jetzt auch mehrfach durch die Tür hindurch. Der dritte Polizist, der ja jetzt noch im Auto ist mit dem Häftling, der hört jetzt logischerweise die Schüsse und sagt, ach du Scheiße, was ist da los? Und anstatt jetzt erstmal Verstärkung zu holen, will er jetzt direkt rein. Und jetzt kommen wir zu diesem absoluten Blödsinn, dass er der Meinung ist, diesen Häftling mitnehmen zu müssen. Und nicht nur, er könnte ihn auch einfach, was weiß ich, an der Rückenlehne mit Handschellen befestigen im Auto oder so. Und wenn der entkommt, mein Gott, dann entkommt er jetzt eben. Ja, wichtig ist jetzt erstmal die Kollegen zu retten, aber zu meinen, den nehme ich jetzt mit. Und den hänge ich auch an mir dran, wie mit einer Leine, das sagt der Typ ja sogar. Also das ist grober Scheiß. Das ist grober Scheiß, den in einen Einsatz jetzt mit reinzunehmen, mit plötzlich sehr viel Blut und mehreren Leichen. Also das habe ich vorhin wirklich als als echt dumm angesehen. Und ich glaube, das ist der größte Fehler hier im Film.
Ja, also von da an, also der Film ist nach wie vor noch spannend, aber das ist wirklich, also ich glaube, da würden sich 9 von 10 Leute, die den Film sehen, denken sich an der Stelle, ist das jetzt dein Ernst? Gut, was mir jetzt gerade noch einfällt, ich glaube, der Polizist, der jetzt ja noch übrig ist, das war ja auch ein recht junger, könnte man das jetzt vielleicht wieder drauf verschieben, von wegen fehlender Erfahrung, dass er den jetzt mitnimmt, aber trotzdem ist das auf die Art schon grob fahrlässig, würde ich mal so sagen.
Das ist absolut so, absolut. Weil er macht da wirklich große Fehler sind hier gemacht. Also sie kommen ja jetzt rein ins Haus und dann sieht er ja den einen Polizisten jetzt ja unten vor der Treppe liegen. Die nehmen so eine Art, also so eine Knarre nimmt er mit. Das ist ein Gummigeschoss, nennen die das. Also da sind dann wohl nur Gummipatronen drin, die halt dann Aua machen, wenn sie volle Kanne auf dich treffen, aber dich halt auch nicht umbringen. Das ist halt die einzige Waffe, die er jetzt so mitnimmt. Und er hat aber trotzdem auch noch eine Waffe in einem Holster, ne, unter seiner Kleidung. Und was er hier auch macht, das verstehe ich gar nicht. Er wirft die Tür zu, also die Haustür zu. Warum? Es wäre für mich einfach sicherer, die Haustür aufzuhaben, ne, einfach anstatt jetzt zu sagen, nee, wir müssen, es ist kalt draußen, mach mal die Tür zu. Das verstehe ich auch nicht. Und dann kommt dann der nächste Fehler. Er übergibt dem Häftling dieses Gummigeschoss. Ja, hier, kannst du damit umgehen? Halt das mal. Absoluter Mumpitz, ja. Also ganz ehrlich, weißt du denn nicht, dass er dir den jetzt gegen den Kopf haut und dann flieht? Das, also oder dir einen Schuss versetzt und dann flieht. Also das ist wirklich, also in mehrerer Hinsicht grobe Scheiße, was hier grob drehbuchtechnisch eingefallen ist, ne?
Ja, nee, das hätte man eigentlich echt gerne anders lassen können. Wobei auch wieder, wie gesagt, ich bin ja eigentlich sonst immer Freund davon, wie man sich das alles ein bisschen erklären kann. Wenn er ihn jetzt erschießen oder ausnocken würde, dann müsste er sich ja trotzdem noch die Handschellen losmachen und man weiß jetzt nicht, gut, wahrscheinlich hätte er schon die Schlüssel dabei, aber ganz sicher ist es jetzt auch nicht. Ja. Wobei, was mir jetzt noch gerade einfällt, waren die, als die Polizisten überhaupt schon angekommen sind am Haus, waren die beiden da auch schon angekettet oder hatte er das jetzt gerade erst, als sie ins Haus reingehen wollten, gesagt, so, du kommst mit?
Nein, er hat ihn jetzt extra angekettet, um ihn mitnehmen zu können. War vorher nicht der Fall. Also er sagt ja, er hört ja die Schüsse und sagt, ach du Scheiße, ich muss da rein und du kommst mit. Und dann ist im Szenenwechsel, dass sie vor dem Auto stehen und er sich ihn dann praktisch umhängt, angekettet. Und daraufhin sagt er ja dann auch, ich bin doch kein Hund oder wie eine Leine, wie ein Hund an der Leine. Naja gut, okay, jedenfalls gehen sie ja nach oben und finden ja dann den zweiten Kollegen, der ja den Kopf weggeschossen bekommen hat und dann sieht er auch Sarah hinter dem Waschbecken hocken und dann geht er ja dann auch hin weißt du, das ist halt auch so ein Irrsinn, weil ich meine, dieser Häftling, der wirkt da jetzt auch nicht wie ein gefährlicher Typ, das ist ja jetzt eher ein zierlicher und auch ängstlicher Kerl und den da jetzt in dieses Blutbad mit reinzuziehen und in diese Lebensgefahr mit reinzuziehen und dann auch hier, stell dich nicht so an, bleibst du jetzt mal normal. Weißt du, die mir, mein Gott, was ist denn los?
Ja, das war dein kleiner Vorstadtdealer, vielleicht auch so ähnlich wie der alte Typi aus Weapons, da hatten wir auch so jemanden ja, solchen von dem Kaliber, dass er jetzt vielleicht nicht wirklich aggressiv oder gefährlich ist, sondern eher so, wie gesagt, so kleinen Sachen, irgendwie so Diebstahl, kleine Drogendeals, aber nicht einer, der jetzt einen verprügelt oder eben absticht.
Ja, richtig, nicht. Ganz genau. Es ist halt so, dass er ja dann halt dann meint, passen Sie auf, ich weiß gar nicht, ob Sarah hier redet, aber es kann sein, dass sie sagt, hier ist eine Frau und sie ist noch hier im Haus und dann sagt er, gut, ich werde mir jetzt nach ihr suchen und sie bleiben hier und dann sagt er dann, anstatt jetzt hier den Dealer, verrückten Idioten, was auch immer, den jetzt dann dort zu lassen bei Sarah und dann wirklich vernünftig durchs Haus gehen zu können, um nach dieser Frau zu gucken, anstatt diesem Typen immer hinter sich herziehen zu müssen, das wäre ja auch eine klügere Idee, aber nein, er sagt, wir gehen gemeinsam jetzt nach dieser Frau suchen. Hier gibt es einen Moment, der mir auch mittlerweile gar nicht mehr gefällt, und zwar dieses im Hintergrund vorbeilaufen, weißt du? Das ist zwar ein spannender Effekt, macht aber für die Frau überhaupt keinen Sinn. Also wie du siehst, wie sie im Hintergrund jetzt von links nach rechts vorbeiläuft, sie zeigt sich doch hier. Also sie muss doch damit rechnen, dass die beiden Männer und Sarah sie sehen und dann keine Bewegung und sie hat die Knarre im Gesicht. Also dieses Vorbeilaufen ist natürlich so ein kleiner, so ein Stilmittel für uns, aber macht für die Frau überhaupt keinen Sinn hier. Ne? Sie muss doch versteckt bleiben, ne?
Nee, passt auch nicht zu ihrem Charakter. Das ist, wahrscheinlich wollten die da einmal sowas kurz einbauen, aber.
Ja, das ist ein kurzer Schocker. Ist so ein Schocker ist das falsche Wort, aber es ist ein Stilmittel, das sie hier benutzt haben, aber macht halt, wie gesagt, nicht so richtig Sinn.
generell ist es ja auch so. Also muss ich sagen, jetzt mal abgesehen von der Szene, die hatten wir vorhin schon, wo sie das erste Mal im Haus drin ist und so die Dunkelheit verschwindet. Das war ja auch wirklich schon gruselig, aber ansonsten, der Film ist jetzt ja nicht wirklich gruselig, ist eher halt so spannungsmäßig.
Ja.
Also halt nicht die Art, kein Gruselhorror, sondern eher halt brutale Horrors würde eigentlich besser passen. Und das jetzt halt so nochmal kurz wieder anzuteasern, es ergibt keinen Sinn.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Horrorfilm ist. Vielleicht ist es ja auch mehr ein Thriller, ein harter Thriller, oder?
Also ich meine, es zählt schon als Horror-Thriller. Also generell, das ist jetzt ja auch, du hattest ja auch schon ein paar Mal erwähnt, das weiß ich, wieder für dich ist Horror, fällt mir meistens eher was, wenn es dann wirklich irgendwie auch mit Grusel zu tun hat, so habe ich es jetzt zumindest gerade in Erinnerung.
Ja.
Ich unterscheide immer noch einmal zwischen diesem, wie gesagt, Gruselhorror, sowas wie Conjuring, Frauen Schwarz, Haunted House mäßig sowas und dann so Horror, der jetzt weniger gruselig, sondern eher auf so brutal oder halt also auf so Szenarien geht, sowas dann wie Saw, Hostel, jetzt eben Inside, also so zwei generell verschiedene Arten. Und eben zu letzterem würde ich jetzt auch diesen Film zählen. Und ich meine, er läuft auch zumindest als Horror-Thriller.
Ja, ja.
Wegen dem Szenario an sich halt schon.
Ja, ja, hast du schon recht. Okay, also es ist halt so, dass die beiden dann halt bei ihr sind und wollen ja dann nach der Frau suchen. Und was aber dann passiert, ist plötzlich, dass das Licht ausgeht. Denn die Frau hat jetzt auf einmal das Licht ausgeschaltet. Sie war am Stromkasten und hat jetzt den Strom abgeschaltet. Jetzt ist es komplett dunkel in der Bude. Sie haben halt eine Taschenlampe mit, also können sie so grob so ein paar Wunden bei Sarah jetzt erstmal so stillen. Ne? Und währenddessen soll halt der Typ, sagen wir mal Dealer, mit diesem Gummigeschoss gucken, dass die Frau, die Fremde nicht reinkommt. Ne? So, und was er dann aber jetzt sagt, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder den Strom an. Wo ist der Stromkasten? Ja, der ist unten, der ist im Keller. Ich weiß gar nicht, gibt's einen Keller? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das wirklich ein Kellerraum ist.
Ich glaube, wir sehen den ja letztendlich auch gar nicht. Das ist eigentlich schade, da wäre auch gut zu wissen. Also hätte man jetzt noch einen Keller eingebracht, das findet, da hätte der Film vielleicht sogar noch Potenzial gehabt, dass man da noch irgendwie was machen kann. Das gab's jetzt aber leider nicht.
Jedenfalls ist es so, dass sie dann den Raum verlassen. Also das Badezimmer verlassen, aber Sarah soll halt oben bleiben. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, geht sie in ihr Schlafzimmer. Die beiden laufen jetzt durch das Haus mit der Taschenlampe, gucken natürlich nach der Frau, schauen aber auch gleichzeitig nach dem Sicherungskasten, den sie dann auch irgendwo finden, aber ich bin mir nicht sicher, wo. Aber ich glaube nicht, dass es ein Keller ist.
Nee, also kein Keller. Ich glaube, das war auch tatsächlich in der Küche oder deinem Wohnzimmerraum, also da in diesem großen.
Ja, genau. Ich meine ich auch, richtig. Also Sarah legt sich aufs Bett. Also die ist ja total fertig und apathisch, ja. Die sagt ja auch zu den Polizisten, dass sie ihre Mutter umgebracht hat. Da muss sie ja auch noch mit umgehen. Und legt sich dann schließt sich dann wohl ein ins Schlafzimmer, legt sich dann aufs Bett einfach um und guckt halt starr an die Decke. So, und die beiden Typen versuchen halt jetzt den Strom wieder anzumachen. Und das gelingt ihnen irgendwie nicht. Also normalerweise ist das ja bei uns so, wir drücken einfach nur Schalter hoch. Vielleicht das muss man studiert haben, um das in Frankreich hinzubekommen. Keine Ahnung, was da nicht funktionieren will. Aber es läuft halt einfach nicht. So, und was halt dann passiert ist, dass der Dealer dieses Gummigeschossteil kurz nebendran auf einen Karton oder so gelegt hat. Und als das Licht wieder hingeht, ist es aber weg. Und dann sagt der Dealer dann so, oh Gott, das Gummigeschoss, es ist weg. Und der Polizist, verdammte Scheiße, wo ist es hin? Und dann guckt er ja dann, zielt er ja dann von links nach rechts und dann mit der Taschenlampe versucht er, die Frau zu finden. Die läuft natürlich auch einmal kurzzeitig bei uns an der Kamera vorbei, ne, dass wir also wissen, wo ungefähr sie ist. Und dann hören wir dann auch schon den ersten Schuss. Und der Polizist ist zu Boden gefallen, hat das Ding wohl auf den Kopf bekommen. Und der Dealer letzten Endes, der sagt ja dann, wach auf, wach auf. Ich frag mich, wo ist die Waffe? Der Polizist hatte doch eine Waffe, die könnte sich der Dealer jetzt ja nehmen. Aber bevor er irgendwas tun kann, ja, kriegt er dann halt Schere ins, wieder mal eine Schere dann in den Kopf, in die Stirn, ne? Und was dann passiert, er zieht sich die dann selber raus und ist halt wohl noch nicht so tödlich verletzt, dass er jetzt umfällt, aber ist halt jetzt aber auch trotzdem nicht mehr in der Lage, irgendwie vernünftig was zu tun. Also er sieht wohl auch nicht mehr richtig. Und letzten Endes guckt die Fremde ihm ja dann nur dazu, wie er jetzt da so vor sich hin vegetiert, ne? Irgendwie so.
Also wie so eine Marionette, genau, als hätte man. Also motorische Fähigkeiten hat er dann jetzt nicht mehr wirklich. Wegen der Waffe, ich weiß nicht, hatte die nicht Sarah noch, meine ich, war die nicht noch mit ihr im Badezimmer?
Ach so, dass sie, ja, das kann gut sein.
Ich glaube, es gab zumindest eine Szene, ich weiß jetzt nicht, vielleicht war die in dem Moment, vielleicht glaube ich auch das vorher, wo sie doch, glaube ich, auch in die Badezimmer, also an die Wand gelehnt war mit der, ja, Schrotflinte war das ja, glaube ich, und halt einfach auf die Tür geschaut hat. Also kann sein, dass die Waffe noch bei ihr war.
Ja, da könntest du recht haben mit. Das ist richtig gesagt, das wäre möglich. Weil sie hatten ja nämlich das Gummigeschoss dabei. Ja, was halt jetzt passiert ist, dass der Typ ja dann halt aber auch dann gekillt wird von ihr, ne? Und der liegt ja dann halt auch dann tot dort. Also wir haben ein riesen Gemetzel hier in dem Haus. Alter Schwede. Also das Haus, das kannst du, glaube ich, auch nicht mit gewinnbringend verkaufen.
ist eher so Auktion oder Flohmarktmäßig.
Flohmarkt. Aber auch ohne mitzuteilen, was da abgegangen ist. Ne? Das wäre natürlich sicher, also am besten erzählst du natürlich nicht, was hier passiert ist. Aber ich weiß nicht, ob das rechtlich erlaubt ist, sowas zu verheimlichen.
Ich finde, das wäre hier so etwas, wenn er den Film überlebt hätte, der Charakter hier von Ethan Hawke in Sinister, der würde mit seiner Familie in das Haus ja wahrscheinlich
ziehen. Ganz genau, der würde einziehen, so ist es, richtig. Na gut, okay, also es ist halt dann so, dass Sarah dann versucht, dann ja auch zu entkommen und ist dann irgendwann unten. Und jetzt passiert eigentlich gar nicht mehr so viel. Außer halt, der Film geht nur noch 15 Minuten jetzt hier. Und zwar, dass natürlich ein Kampf entfacht. Also sie prügeln sich dann hier und dann gibt's auf die Fresse dort. Und dann versucht Sarah sich dann zu wehren. Was ich vorhin nicht erwähnt habe, das habe ich vergessen, ist, dass sie die Frau ja aber auch schon verletzt hat. Ne? Also sie hat ihr ja auch dann die Nadel einmal in den Arm gerammt, ne? Als sie gerade denn noch ins Bad mit rein wollte. Also die hat auch schon einstecken müssen, natürlich. Ne?
Genau, ich glaube, du warst jetzt gerade auch, glaube ich, ein bisschen schnell. Ich hatte mir nämlich notiert, also Sarah hat sich ja zwischendurch jetzt doch nochmal wieder ins Schlafzimmer gelegt, wo ich auch dann total irritierte, warum legt die sich jetzt bitte hin, aber gut, vielleicht wieder Erschöpfung. Da kam die fremde Frau hier wieder die Treppe hoch.
Ja, genau.
Hat sie dann noch abgeleckt, das fand ich auch hochinteressant. Hat dafür dann ein bisschen die Lippen kassiert, dann ist Sarah wieder die Treppe runter und wollte ja raus, aber dann ist die Haustür ja auch einmal abgeschlossen. Da habe ich mich auch gefragt, woher das jetzt kommt und warum kriegt sie diese blöde Haustür nicht auf. Also das war irgendwie auch so. Also entweder habe ich da irgendwie was Wesentliches verpasst oder das war auch irgendwie ein Logikfehler.
Ja gut, wir können natürlich das jetzt nicht genau wissen, aber vielleicht hat sie ja die Tür auch mittlerweile abgeschlossen. Denn sie war ja jetzt, wir sehen ja nicht, wie sie hochkommt. Also kann es sein, dass sie die Tür abgeschlossen hat, also, ne? Das wäre ja machbar.
Meinst du, als sie da im Hintergrund so rumgerannt ist?
Ja, nachdem sie jetzt halt den zweiten, diesen Junk Dealer jetzt umgebracht hat, ne? Dann haben wir ja einen Szenenwechsel danach hoch zu Sarah und dann kann sie die Tür abgeschlossen haben. Na gut, okay, ja, aber jedenfalls, als ja dann dieser Kampf ja dann losgeht und sie ja unten sind, ich habe es gerade erwähnt, da kriegt sie ja ziemlich brutal einen Toaster nochmal übergezogen. Also die schleudert praktisch an dem Stromkabel den Toaster ihr frontal in die Fresse und dann fällt sie hin und dann blutet sie noch mehr und noch mehr, als sie eh schon tut. Dann kniet sie dann vor ihr und was sie dann macht, die fremde Frau zündet sich eine Zigarette an und in dem Moment, wo sie das Feuerzeug anmacht, hat sie dann so eine Spraydose in der Nähe, was auch immer da drin ist. Und da drückt sie dann drauf und zündet die fremde Frau damit praktisch an. Und das ist natürlich ein cooler Effekt, ne? Also auch damit rechnet man so schnell nicht. Die Alte steht im Brand und rennt ins Haus. So, und jetzt ist Sarah alleine und jetzt kommt natürlich so, weißt du, wir müssen natürlich noch mehr Gore haben. Sie kann jetzt nicht richtig atmen. Sie kriegt keine Luft mehr. Also muss sie sich einen Luftröhrenschnitt machen. Das macht sie dann wieder mit dieser Nadel, glaube ich, ne? Also wirklich so viel Gore wie möglich hier in dem Film. Es ist ja dann halt auch, wie er dann aus dem Loch dann an der Luftröhre dann das Blut sprudelt. Meine Güte, das ist schon Wahnsinn, was hier abgeht.
Ja, das hat man auch wieder, glaube ich, auch woanders gesehen. Wobei auch da wird, da weiß ich jetzt nicht, ob es zeitlich vorher oder nachher war, der fünfte Saw-Teil war das. Genau, ich weiß, du hast mal gesagt, du kamst ja mit den Teilen immer durcheinander. Ich bin da eigentlich ganz gut im Bilde. Im fünften Saw-Teil fing es ja damit an, dass dieser eine Polizist, ich glaube, Strum hieß er, meine ich, das war ja der Gegenspieler von Hoffman, der wurde ja auch in diesen, ja, seinen Kopf in diesen Wasserkasten gesetzt, wo er ertrinken sollte. Dann hat er sich auch hier da in den Hals geschnitten, dann auch, glaube ich, so ein Röhrchen da reingepackt, damit er dadurch atmen kann. Also das hatte mich hier die Stelle daran erinnert. Genau.
Das ist richtig. Ist ja auch in Anaconda zum Beispiel, gibt es so eine Szene auch. Da macht John Voight das ja auch mit Eric Stoltz. Also das ist ein gängiges Filmmittel. Ne? Das hat man schon oft gesehen. Jedenfalls ist sie ja dann irgendwann, nachdem sie sich den Luftröhrenschnitt dann gesetzt hat, jetzt auch im Survival-Mode, ne? Und holt sich dann irgend so eine große Stange, Stab, zieht sie dann irgendwo ab und sucht die fremde Frau jetzt. Und das macht sie mit ihrer Kamera, ne? Also sie, weißt du, das Problem ist, diese Kamera blitzt ja nur einen Wimpernschlag und da kannst du ja eigentlich nichts erkennen. Aber das ist halt die einzige Möglichkeit, die sie jetzt hat, weil es ist ja halt eigentlich stockdunkel. Und als sie dann sich dann so durch das Haus dann macht, findet sie die fremde Frau dann irgendwann. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie sie findet, wo die sich versteckt hat, aber die ist natürlich schwer verletzt und auch verbrannt im Gesicht.
Ich glaube, das war auch in einer Art Kleiderschrank. Also auch hier, jetzt wo wir darüber sprechen, erkenne ich immer wieder Referenzen oder halt zu anderen Filmen. Das hatten wir schon in Halloween und das mit der Blitzkamera war im ersten Saw-Film so, wo Adam da seine Wohnung Stimmt. unter die Lupe genommen hat.
Also, das ist richtig, ja.
Das finde ich gerade sehr herrlich, wenn ich so dran denke. Glaubt, sie hatte an die Stange ja dann auch noch ein Messer, glaube ich, rangemacht. Kann das sein?
Ah ja, das wäre möglich, ja. Das habe ich jetzt gerade so nicht vor Augen, aber das wäre machbar. Es ist halt so, dass die fremde Frau eigentlich jetzt gerade kein Hindernis mehr darstellt. Denn die liegt nur da, sitzt nur da, guckt sie an. Ich glaube, dass sie sich unter dem Schränkchen, in dem Schränkchen unter der Treppe versteckt. Ich glaube, da ist eine Tür, aber das weiß ich nicht mit Sicherheit.
So, da wären wir jetzt dann bei Harry Potter.
Ja, genau. Das stimmt allerdings. Gut gesagt, perfekt. Naja, jedenfalls will sie sie eigentlich, glaube ich, niedermachen. Sie will sie erstechen, erschlagen. Und dann sagt die Fremde auf einmal, willst du mich noch einmal umbringen? Und da stockt sie jetzt. Denn du hast mich schon umgebracht. Und jetzt denken wir uns, oh, was ist hier los? Eine Wendung? Ja, und dann haben wir eine Rückblende. Ne? Wir sehen, wie die fremde Frau, aber jetzt ganz normal aussehend, Auto fährt, hochschwanger ist, sich über den Bauch streichelt und auf einmal irgendwas passiert da. Ja, und stellt sich dann heraus, dass, ist jetzt klar, da brauchen wir jetzt ja kein Columbo für sein, dass sie diesen Unfall damals verursacht hat und die fremde Frau aufgrund dieses Unfalls das Kind verloren hat. Und das ist 4 Monate her. Jetzt hat die Frau halt gesagt, jetzt brauche ich Rache. Und deswegen geht sie Sarah mal besuchen. Also, aber die dreht halt richtig durch, ne? Also, die geht ja voll ab. Ja. Die geht ja total ab. Also, meine Güte.
Absolut. Du hattest gerade gesagt, das hatte ich jetzt gerade nicht ganz verstanden, dass Sarah den Unfall verursacht hat.
So würde ich das jetzt verstehen. Ich habe das zumindest so verstanden.
Okay, nee, weil ich glaube, gezeigt wurde das uns am Ende ja nicht wirklich. Und ich glaube, es gab etwas früher im Film noch auch eine Szene, da hatte sie das mit ihrer Absicht, sag ich mir, auch schon mal angeteasert, von wegen, ich will das, was du hast, oder ich will es, oder es ist in dir, irgendwie sowas. Und dann hat Sarah ja noch den schönen Kommentar abgelassen, wer würde eine Verrückte wie dich vögeln, oder
das
irgendwie sowas.
Das ist auch richtig, ja. Das stimmt, das ist, wo sie durch die Badezimmertür sprechen, das stimmt. Wird uns damit natürlich erklärt, warum sie das tut, aber eben nach 4 Monaten dann jetzt zu sagen, ich gehe jetzt auf einen absoluten Killing Spree hier, weißt du, das, wir müssen ja eigentlich davon ausgehen, dass sie bis zu diesem Abend ein normales Leben geführt hat, diese fremde Frau, dass es das ja keine irre Geistesgestörte ist, die jetzt immer schon geistesgestört war, sondern dass sie ja eigentlich ein ganz normales Leben geführt hat, wie wir alle. Aber jetzt hat sie halt das Kind durch diesen Unfall verloren, weil dieser Kommentar, du hast mich schon mal umgebracht, deutet für mich an, dass sie schuld ist an dem Unfall. Wenn sie selber Schuld hatte, dann kann sie ihr das ja nicht vorwerfen. Ne? Also deswegen gehe ich schon davon aus, dass Sarah hier beim Autofahren nicht aufgepasst hat. Ne? Das ist meine Theorie jetzt hier, ne?
Ja, ich würde sagen, ja, noch 4 Monate. Gut, wir wissen jetzt leider ja auch nicht, ob oder wer der Partner, sag ich mal, hier von der fremden Frau war. Vielleicht war das ja auch ein Geistesgestörter und da hat sich dann Tendenz entwickelt. Das ist jetzt Mutmaßung, aber anscheinend Option oder Adoption war für sie wohl auch keine. Außer wenn es um das Herausstellen von anderen Leuten geht, das ist dann, ja, die französische Adoption, die gibt's ja auch noch.
Hast du schön gesagt, ja. Naja, jedenfalls ist uns jetzt klar, was ihre Beweggründe sind. Und jetzt kommen wir zu einer Szene, die ich halt auch unnötig fand. Und ich mich so beim letzten Mal gucken, also jetzt vor 4 Jahren, fragte, was soll das überhaupt? Denn jetzt haben wir noch so eine Art Zombie-Auftritt, der jetzt noch sein musste. Und zwar ist es so, dass das Licht auf einmal wieder angeht. Und sie dreht sich um und guckt Richtung Stromkasten. Und jetzt, aber ohne Augen, hat der Polizist es hinbekommen, den Strom einzuschalten. Das war vorher nicht machbar. Und der steht aber mit dem Rücken zu uns, wie ein Zombie halt. Und dann geht Sarah auf ihn zu und sagt, hallo, können Sie mich hören oder was auch immer. Und dann dreht er sich dann wie ein Zombie um und wir sehen, dass er keine Augen mehr hat. Also wir müssen uns vielleicht so vorstellen, dass diese beiden Gummigeschosse ihm direkt in die Augen geschossen wurden. So stelle ich mir das jetzt vor. Und was er halt tut, wie er da so steht wie ein Zombie, schlägt er halt so völlig ziellos wie ein Zombie, ich muss es immer wieder sagen, auf Sarah ein. Und ich finde das einfach einen völlig unpassenden Moment hier in dem Thriller. Wie ist das für dich?
Ja, auch beim ersten Mal, als ich das noch nicht kannte, oder ich hatte vielleicht das war auch damals mein Fehler, glaube ich, irgendwo mal einen Kommentar zugelesen, dass das am Ende wohl so sein soll, weil ich auch erstmal total irritiert, was soll es denn? Als ich es gesehen habe ich mich auch gefragt, von wegen erstmal, also warum lebt der noch? Irgendwie dachte ich, der wäre jetzt auch schon tot. Und dann selbst wenn er noch lebt, warum macht er das? Warum ist er jetzt so drauf? Eben, wie du schon sagst, Zombie. Ich hatte jetzt parallel mal einmal Info, für alle, die es interessiert. Es gibt hier auf dieser Website Schnittberichte, da hatte ich jetzt auch diese anderen paar Infos zu dem Film gefunden. Wenn man da nach dem Film sucht, dann kriegt man auch da ein PDF von dem offiziellen Indizierungsdokument, also mit den ganzen Gründen. Und da ist ja auch einmal die Handlung beschrieben und hier stand es folgendermaßen zu der Stelle drin. Einer der Polizisten erholt sich noch einmal, obwohl sein Gesicht von dem Geschoss entstellt und er blind ist. Von Sinnen verwechselt er Sarah mit der Frau und schlägt sie mehrfach mit voller Wucht in den Bauch.
Ah, ja, okay. Es macht Sinn, ja.
Deswegen, daran hatte ich vorher gar nicht gedacht, aber ja, also das würde passen. Aber trotzdem ist es jetzt schon so zombie-mäßig auch wieder hier Referenz. So ein bisschen hat mich das erinnert hier an It Follows, als hier das Monster, sag ich mal, als der große Mann da durch die Tür kommt, der hat da ja auch keine Augen. Irgendwie so ein
Ja, das
bisschen.
stimmt, ja.
Also auch ein gruseliges Bild, aber es hätte so in der Form trotzdem nicht noch getan.
Es hätte nicht nur getan, ja. Ich meine, aber das wäre jetzt auch noch meine Idee gewesen, dass der Typ vielleicht davon ausgeht, dass diese Frau, weil hören wird er ja, dass diese Frau halt die ist, die ihn angegriffen hat und dass er deswegen jetzt auf Sarah so einschlägt. Und er schlägt ihr ja auch einmal frontal gegen den Bauch mit so einem Schlagstock und da kracht ja dann auch dann unheimlich viel Blut und sonst was unten aus ihrer, also unten dann raus, dass er dann zwischen ihren Beinen auf den Boden klatscht.
Dass in dem Moment dann auch die Fruchtblase platzt. So habe ich es zumindest
Ja,
verstanden.
genau, so würde ich es auch darstellen. Und dann fällt sie dann aber auch zu Boden. Jetzt ist aber auch die fremde Frau zwischenzeitlich da, die jetzt ebenfalls den Typen angreift und sie schlägt ihm eine Eisenstange oder eine Stahlstange, was auch immer, in die Achsel. Und das ist ein ungewöhnlicher Ort und sehr schmerzhaft sieht das aus, ne? Das ist so etwas, wo man zusammenzieht, glaube ich, ne? So als
Ja.
Zuschauer. Meine Güte.
Also Deo gerne, aber Eisenstange.
Ja, genau. Ja, Sarah versucht zu entkommen, die schleppt sich die Treppe hoch, um sich wahrscheinlich wieder oben einzuschließen. Sie schafft es dann halt jetzt, die fremde Frau meine ich, den Typen jetzt endgültig zu killen, den Polizisten. Der hat ja die Stange dann ja, nachdem er sie in der Achsel hatte, auch nochmal in den Bauch oder den Brust bekommen und der ist jetzt Geschichte. Ja, und was jetzt die fremde Frau macht, sie holt sich die Sarah jetzt, also holt sie auf der Treppe ein, die liegt ihr auf dem Rücken und was sie jetzt halt tut ist, sie nimmt jetzt so langsam ihr Top, zieht sie jetzt, also macht sie, schiebt sie nach oben. Ja, und dann kommt halt wirklich ein derber Moment. Und ich glaube auch, dass ich eigentlich immer dachte, ich hätte den Film Uncut gesehen. Also ich wusste ja, dass er hart ist, aber was da hier so teilweise zu sehen war, hat mich dann heute Morgen nach 4 Jahren echt geschockt. Ne? Also ich würde behaupten, dass ich diese Szene, so wie sie jetzt ist, noch nie gesehen habe bis heute. Obwohl ich halt eigentlich das immer dachte. Weil so derbe hatte ich das nicht in Erinnerung. Weil sie schneidet ihr ja dann wirklich mit der Schere durch den Bauchnabel die Bauchdecke auf. So richtig nach oben, als würden wir irgendwie, was weiß ich, Geschenkpapier zerschneiden. Und dann tut sie die Wunde ja mit beiden Händen dann ja auch aufreißen und greift ja dann rein. Das ist natürlich alles gut gemacht und ich glaube, beim Dreh war das auch bestimmt super. Ich würde zu gerne Behind-the-Scenes-Aufnahmen sehen davon, das wäre mega. Aber es ist natürlich schon ein hartes Stück. Also das ist wirklich selten, dass ich so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen mich so wegdrehe, wenn ich was gucke, ne? Aber das war hier bei dem Film jetzt heute echt mehrfach der Fall. Also gerade eben jetzt, wie ich ja gerade sagte, mit der Achsel, ne? Und dann das jetzt hier und auch vorhin mit dem Bauchnabel schon. Also das ist hier schon wirklich sehr starkes Stück. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich den eigentlich auf Platz 4 hatte, was Gewalt angeht, hier bei den 4 Filmen, Mann, 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 also da muss ich echt noch mal ein bisschen länger überlegen, wie ich das sehe. Aber du siehst halt wirklich, wie sie ihr dann reingreift in den Bauch, das Kind, das siehst du nicht, wie sie es rausholt. Aber das Blut literweise tropft die Treppenstufen runter. Meine Güte, nochmal. It's your turn, du bist dran.
Ja, nee, ich lese jetzt gerade, ich habe hier nochmal den Schnittbericht gerade offen, da steht auch hier eben, gerade als die Schere angesetzt wurde, blendet die deutsche Fassung ab. Also in der ungekürzten wird recht ausgiebig gezeigt, wie der Bauch aufgeschnitten wird, das hast du ja gerade
Genau,
gesehen.
ja.
Wobei selbst das, also ich bin absolut bei dir von wegen, das ist brutal. Ich hatte es tatsächlich aber sogar noch brutal oder noch länger in Erinnerung. Also man sieht ja, wie sie, keine Ahnung, 2, 3 Sekunden so anfängt zu schneiden. Und dann, sag ich mal, will sie das Baby ja schon rausholen. Ich dachte, das wäre noch ein bisschen länger. Aber es ist trotzdem nach wie vor echt übel. Auch eben, dass das Blut halt wirklich literweise die Treppe runterläuft. Aber damit wissen wir dann von wegen französischer Film, hier werden keine Gefangenen gemacht, also Prinzip Sarahs Schicksal ist jetzt besiegelt.
Das ist richtig, genau. Es gibt kein Happy End hier logischerweise. Wir haben danach einen Szenenwechsel. Sie geht mit dem Baby, das aber in meiner Meinung nach tot ist, ne? Also ich glaube nicht, dass das Kind lebt. Oder wie hast du das? Obwohl, es ist einmal kurz zu quengeln zu hören, ne? Einmal, ne? Meine ich.
Das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Aber ich glaube, dann ist es nicht sonderlich laut. Also ich glaube, da muss man dann genau hin, ob es erhöhen.
Also ich weiß nicht, ob das Ganze sich jetzt letzten Endes gelohnt hat für sie, wenn das Kind jetzt ja nicht am Leben ist, dann ja wohl mal nicht. Jedenfalls setzt sie sich mit dem Kind auf die Couch und guckt dann auch apathisch in die Kamera und schaut uns an. Was sie jetzt macht, so, sie lebt jetzt ein glückliches Leben mit dem fremden Kind, das bezweifle ich stark. Die ist ja halt auch verletzt und ist ja jetzt auch wahrscheinlich schwerst verletzt auch. Alleine schon, ich meine, ihr Kopf hat gebrannt, ne? Also das ist jetzt nicht etwas, das man eigentlich mal schnell so verabschüttelt, ne? Naja, und dann sehen wir aber auch Sarah, ne? Da schneiden sie direkt auf sie, auf ihr Gesicht und wir sehen, sie guckt starr an die Decke, ist natürlich von ihr gekillt worden jetzt, ist ja klar, dass sie das jetzt nicht überlebt hat. Und dann sehen wir nochmal die fremde Frau und dann kommt der Endspann. Das ist ein sehr kurzer Film und das ging jetzt halt auch echt flott diesmal, seit langer Zeit mal wieder, aber nicht ohne. Alter Schwede.
Absolut nicht, nee. Also auch als ich das gestern gesehen habe, also diese letzte Szene, dann ist ja auch dann, als sie noch dann im Schaukelstuhl sitzt, sag ich mal, auch so dunkel. Das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen an die Endszene von Widdescent erinnert. Da ist es ja so mit der Höhle, so ja. Wo dann ja auch weggezoomt wird. Also
ich liebe den Soundtrack in dem Moment. Der Soundtrack ist so klasse da in der Szene, bei The Descent.
Ja, und hier ja auch. Also deswegen, also der Soundtrack macht, wie gesagt, hier eigentlich auch alles richtig. Wie gesagt, teilweise ist man überrascht, auch schon ganz am Anfang von dem Film, dass es doch sowas Ruhiges ist und dann halt du sowas Brutales serviert bekommst. Wie gesagt, ja, die beste Szene. Oder auch generell würde ich sagen, so mit die beste Szene oder spannendste Szene im Film ist da, wo es dann wirklich anfängt loszugehen. Also dieser kurze Kampf da bei 30 Minuten, wo sie sich ins Badezimmer flüchtet, auch da mit der Musik da. Also das ist echt Adrenalin pur.
Das stimmt. Eigentlich hätte die fremde Frau dieses Gemetzel gar nicht machen müssen. Wenn es ihr wirklich nur darum geht, sich bei ihr zu rächen und ihr das Kind zu nehmen, dann hätte sie das Kind auch nach der Geburt entführen können. Dann wäre sie eingebrochen und hätte sich das Kind geholt. Oder wäre eingebrochen, hätte Sarah umgebrochen, hätte sich das Kind geholt. Das wäre wahrscheinlich alles leichter für sie gewesen, als nachts aufzukreuzen und dann noch zu riskieren, dass sie Bilder von ihr macht, dass die Polizei noch gerufen wird. Also klar, das ist jetzt ein Film, aber es macht irgendwie keinen Sinn, jetzt in der Nacht zu Weihnachten zu kommen und sagen, so, ich lege jetzt los und mache hier eine Metzelparade, die seinesgleichen sucht, ne?
Wie gesagt, da ist wahrscheinlich in der Erziehung was falsch gelaufen.
Das hast du schön gesagt, ja. Stimme ich dir zu. Ja, dann lass doch noch mal kurz hören. Was ist denn so der französische Terror oder das Terrorkino für dich? Wie bist du denn eingestellt auch dann, wenn du jetzt an die anderen Filme denkst? Sind denn jetzt so die vier harten Franzosen für dich interessantes Kino? Ist das für dich eigentlich brutaler Shit eher? Oder kannst du nicht ohne was erzählen? Was ist denn so deine Einstellung dazu?
Ja, nee, also das letzte definitiv nicht. Also ich kann auch sehr gut ohne. Ich habe inzwischen ja auch alle vier Filme gesehen. Ich muss mir überlegen, ich glaube, ich glaube High Tension hatte ich als erstes gesehen, dann Martyrs, Inside und zuletzt Frontiers. Mhm. Ja, also alles vier, wie gesagt, sehr fiese, üble Filme, die über das Standard amerikanische Horror-Genre, auch was Brutalität angeht, deutlich herausgehen. Alle recht kurzweilig und wie gesagt, sehr fiese Stories. Wenn ich jetzt, also jetzt gerade so, oder jetzt bevor ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, sag ich mal, war Inside in meiner Erinnerung auch der beste oder der, mit dem ich am meisten, ja, Freude hatte, ist jetzt falsch, aber der mich am besten unterhalten hat, würde ich trotzdem jetzt mal so sagen, also ich habe auch alle, meine ich, ungeschnitten jetzt auch gesehen. Ich weiß, du hattest mir erzählt in deiner Folge von wegen Filmen, die du nie wiedersehen willst, dass du da Martyrs genannt hast.
Mhm, das ist gut möglich, ja.
Du hast den zweimal gesehen und der reicht ein Leben lang. Ich glaube, den würde ich jetzt, glaube ich, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt mehr sind. Also der war bei der Liste, sage ich jetzt, kann ich jetzt ja sagen, auf meinem Platz 1, wegen der Story oder dem Kontext, weil ich das noch auf eine gewisse Art noch fieser fand als Inside. Wobei allein rein von der Brutalität her würde ich, glaube ich, Inside vielleicht sogar ganz oben setzen. Ja, nee, aber an sich alles, wie gesagt, spannende Filme und die eben sehr übel sind. Aber wenn man eben so auf harte Kost steht, einiges gewohnt ist oder sich abhärten will oder weiß, dass man das kann, dann rein da.
Ja, okay, alles klar. Ja, ich finde diese vier Filme alle auf eine gewisse Weise schon kultig natürlich. Ich brauche Martyrs auf keinen Fall. Martyrs ist mir zu real, genau wie auch High Tension. Inside ist in gewisser Weise dann nicht mehr ganz so real, finde ich, weil hier die Polizei halt einfach Fehler macht und ich halt nicht glaube oder hoffe, dass das jetzt wirklich möglich wäre, auf diese Weise die ganze Zeit so ein Killing-Ding zu machen und nicht zu merken, dass die Polizei nicht wiederkommt und dann auch so viele Entscheidungen getroffen werden. Und Frontiers ist ein Actionfilm. Ne? Frontiers wird nachher zu einem Actiongeballer auch mit Explosion und so. Der fällt da raus. Der ist mir zu wenig. Den kann ich gar nicht ernst nehmen.
Ich glaube deswegen, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, wo du meinst, du wüsstest jetzt im ersten Moment nicht, welcher der am wenigsten härteste ist. Ich glaube, da werden wir uns dann wahrscheinlich doch einig, würden wir beide sagen Frontiers, eben weil, wie du gesagt hast, der wird später zum Actionfilm und den kann man nicht mehr wirklich ernst nehmen.
Das stimmt, ja.
Bei den anderen drei ist das halt dann doch noch mehr der Fall. Also ich hatte tatsächlich vor High Tension, der ist inzwischen ja auch nicht mehr indiziert bei uns. Der ist jetzt auch ungeschnitten mit einer normalen 18er-Freigabe. Den hatte auch vor ein, zwei Monaten mal geholt. Auch so einen schicken Medienbook 4K, den wollte ich mir auch noch mal ansehen. Da sind doch, glaube ich, einiges an Extras dabei. Nee, und ansonsten, wie gesagt, Martyrs ist, glaube ich, auch eher nicht. Inside hatte ich jetzt noch mal gesehen. Und Frontiers, falls ich den irgendwann doch noch mal irgendwie ungeschnitten auf dem Flohmarkt finden sollte, den habe ich schon mehrmals gesehen, aber bis jetzt immer nur geschnitten. Den würde ich mir dann eventuell doch nochmal holen, weil er eben, also ich habe den zumindest auch als trotzdem noch ganz unterhaltsam in Erinnerung.
Okay, aber jedenfalls haben wir es damit geschafft. War heute mal kurz und schmerzlos. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass das jetzt funktioniert hat an diesem Sonntagmittag. Und ja, möchte mich wieder für deine Zeit bedanken. War super.
Ja.
Gerne wieder, wie immer.
Ja, in ein paar Monaten dann, wenn es klappt, hören wir uns dann wieder.
Ganz genau. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und bis bald.
Ja, alles klar. Bis dann. Tschüss.
Danke. Ciao, ciao.